Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Futsal-Konsum-Endgeräten, wo auch immer. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast, 2x20 netto, mit mir, dem Futsal-Economisten Daniel Weimer und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel und hallo alle da draußen, mal wieder. Again, so lange ist es gar nicht her. Wir hatten uns ja vor kurzem noch hier, aber es ist viel passiert in der Zwischenzeit und wir sind wieder da. Daniel.
Folge 147. Es wird immer mehr.
Wie lange? 47 schon.
147.
Jetzt sind wir bei 150. Wir haben ja Jubiläum wieder.
Ja, übrigens, Jubiläum. Wir haben jetzt auch eine neue führende Folge in allen Kategorien. Wir hatten den letzten Podcast schon darauf hingewiesen.
Ja. Lass mich raten. Es ging ja schon steil ab. Aber es war dann wahrscheinlich die Folge 145. Stimmt's?
Ja, korrekt. Die genau. Hat nochmal ordentlich jetzt Zunder bekommen in der letzten Woche. Wahrscheinlich auch, weil die Petition von der Frauenfußballnationalmannschaft jetzt auch vom Deutschlandfunk aufgenommen wurde. Und irgendwie auch bei der FAZ wohl irgendwas da in petto ist. Aber der Deutschlandfunk ist draußen, der Bericht darüber. Und dadurch gewinnt die Petition auch nochmal an Fahrt. Und deshalb auch die Folge jetzt Platz 1 wirklich in allen Spotify-Kategorien. Ja,
und dadurch, wenn es jetzt schon eine der erfolgreichsten Folgen ist, also nach Spotify, ne? Und man muss ja wissen, der Datenvergleich zu früher ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also da weißt du ja selbst als Datenanalyst. Aber aktuell mit den Daten, die wir haben, müssen wir sagen, es ist das, was wir wahrnehmen können als erfolgreichste Folge. Aber jetzt komme ich mit einem wichtigen Faktor oder einem Punkt. Denn das heißt auch, diese Folge muss noch vielleicht auch, auch gut reflektiert sein, wenn man sie hört, weil es ja viele tun. Und wenn man jetzt betrachtet, das wurde bei uns gemacht, wenn ich jetzt so diesen Deutschlandfunkbericht mir anschaue und so weiter, dann denke ich mir fast schon, ist das Thema nicht sogar ein bisschen zu klein für sowas? Der Frauenfußball ist noch zu klein. Das ist eine wichtige Frage, ob das vielleicht nicht dann schon so ein bisschen zu selbst erhöht ist. Weil, okay, bei uns hier in reinem Futsal-Medium, okay, Deutschlandfunk. Wann haben wir den letzten Beitrag im Deutschlandfunk gehabt, Daniel, zum Thema Futsal? Das weißt du doch bestimmt.
Ja, das war tatsächlich, das ging ja über mich auch. Und weil ich da den Kontakt hergestellt hatte. Und das war zur Bundesliga, zum ersten Spieltag der Futsal-Bundesliga. Und danach war auch, ich habe seitdem kein Leitmedium mehr über Futsal schreiben oder hören, sehen, publizieren sehen. Eigentlich traurig, wir haben ein Jahr Bundesliga hinter uns, ein ganzes, plus jetzt schon die Hälfte der zweiten Saison. Und trotzdem hat uns eigentlich kein richtiges führendes Medium irgendwie auf der Karte. Ja, Futsal, okay, da war ja bei Sport 1 letztens. Nicht Sport 1. Doch, Sport 1. Ja. So, das eine Futsal-Tor aus der russischen Liga. Ja, da haben wir wieder unterschiedliche Meinungen, ob wir das überhaupt nehmen sollen aus der russischen Liga. Lassen wir es politisch weg. Es war ein Futsal-Tor mit der Hacke. Irgendwie in dem Winkel. So, sowas sieht man. Aber auch wenn, wir haben auch schon eine Tore in der Bundesliga. Aber klar, werden die nicht so hoch gelobt.
Ja, aber unabhängig davon, Deutschlandfunk, warum haben sie das wohl gemacht? Da ist der DFB mit drin. Ne? Kannst drüber diskutieren. Dann das Gender-Thema auch. Frauen, ne? So Benachteiligungen und so weiter wird da sicherlich aufgegriffen. Ich muss mir nur sagen, ich frage mich nur wirklich als machtreflexiver Forscher und auch ich Autoritäten und Hierarchien hinterfragen natürlich, nicht Anarchist, ne? Ich bin schon für eine gute Struktur, die sich herausbildet. Aber was ich meine ist, hier ist das nicht wirklich ein Stück zu weit gegangen, ist eine wichtige Frage. Aber das wird man auch nur verstehen, wenn man mit solchen Forschungsauseinandersetzungen, wie ich mich da fast täglich mit auseinandersetze, dann frage ich mich einfach, ist das vielleicht nicht schon jetzt auch ein bisschen elitär, dass man schon direkt so, also über eine Studentenebene mit vielleicht, sagen wir mal, 100 Spielerinnen eine Nationalmannschaft fordert. Da, diese Thesen, es ist nur eine These, es ist jetzt nicht, dass ich davon überzeugt bin, weil ich habe ja auch das Plädoyer dazu sicherlich auch unterstützt. Aber diese Thesen, dass das dann auch diese Gegenthese braucht, weil wir sind jetzt in einem Raum, da muss das wirklich diskutiert werden. Und deswegen müssen wir diese Gegenthesen auch mal aufwerfen, tue ich jetzt gerade mal. Das meine ich mit, wir müssen das reflektieren. Wenn es nämlich unser erfolgreichster Beitrag ist und gleichzeitig auch jetzt schon beim Deutschlandfunk ist, dann muss man die Diskussion starten und man muss beide Thesen Und ja, ich hoffe, dass die Frauen damit was erreichen.
Ich finde
auf
die
jeden
Diskussion
Fall.
tatsächlich ähnlich zur Diskussion, sollten die Frauenfußballnationalmannschaften gleich entlohnt werden wie die Männer? Das ist eine
Genau.
ähnliche Diskussion, denn auch hier ist ganz einfach, wo kommt das ökonomische Kapital her? Aus dem Männerfußball, die Frauen, also ist eine Strömung, nicht meine Richtung, in die ich gehe, aber es ist halt die eine Strömung, zu sagen, ja, also das Geld kommt aus dem Männerfußball, warum sollen die Frauen, das soll einfach der Anteil am Revenue Sharing, das ist in der Ökonomie Standard, wird auch
Ja.
darauf angewendet, aber auf der anderen Seite, eben der zweite Strang, sollte Fußball ein ökonomischer Standard sein? Ja, ist es genau das, was wir eigentlich im Kapitalismus wollen, oder ist das genau das, was man hier mal machen kann und wieder eher sozialistisch geprägte Strukturen, Gedanken, Güter mit unterzubringen und sagen, der Männerfußball finanziert halt die Frauen und das ist der andere Strang. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe Thema. Also
Ja.
ist die, sollte nur die Futsal-Nationalmannschaft der Männer existieren, weil es dort Ligen, also mehr Ligen gibt, oder auch die Frauen, weil es einfach Gleichbehandlung, Grundsatz ist, man möchte sich gegenseitig fördern, Minderheitenschutz, wie auch immer. Ja, es gibt halt weniger Frauen, aber warum sollen die dann nicht trotzdem gefördert werden aufgrund der größeren Mehrheit, die die Minderheit stützt? Also es geht ähnlich, finde ich absolut zwei Strömungen, die man gehen will. Geht man, wir können eigentlich sagen, geht man die Kapitalismus, den Kapitalismusstrang oder geht man den sozialistischen Strang? Kann man
Okay.
gleich fragen, ne?
Zwei Grundsatzdimensionen, die du aufmachst. Es gibt ja mittlerweile auch noch erweiterte Versionen davon. Auch das eine, es gibt ja nicht den Kapitalismus und auch nicht den Sozialismus, um das mal nur kurz, ne? Aber so wie du es verstehst, kann ich das wunderbar nachvollziehen. Ich denke da an einen lateinischen Spruch aus der Philosophie, und zwar lautet der Quod licet lovi, non licet bovi. Das heißt, was dem einen erlaubt ist, ist dem Ochs, was der, ich sag mal, der Elite erlaubt ist dem Ochsen verwehrt. Und das heißt eigentlich dem Rest. Und das fühlt sich manchmal, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so, dieser Top-Down-Aspekt hat da auch seine Schwächen, weil man sich damit verfestigen würde in einer Elite, die Nationalmannschaft heißt. Und es wäre schwer dann wahrscheinlich für andere erstmal diese Plätze zu besetzen, auch wenn es breiter wird. Das so als kleine Kritik nochmal zu diesem Plädoyer, einfach, weil es bei mir hochkam, weil ich sehe, je weiter und breiter etwas wird, je umfangreicher es auch auf einmal in der Masse erscheint, desto diverser muss es diskutiert werden, desto wichtiger sind zwei Thesen, Antithese auch dazu. Und das würde möchte ich nur als Ergänzung zu unserem Beitrag noch beisteuern, weil unser Beitrag war super Plädoyer. Also ich denke, der hat auch sicherlich für ein weiteres Bewusstsein gesorgt. Und ja, aber ich wollte es nur
ich
ergänzen.
Eher
weil ich
auch
sehe
von dieser Metaebene für uns jedenfalls als Community Futsal sehen.
Ja,
egal was
ist cool.
da politisch stattfindet, es ist gut für den Futsal
ja.
als Ganzes, denn da ist Visibilität da, die vorher nicht da war. Und die Petition, ich habe gerade mal geöffnet, hat 992 Unterstützer jetzt. Also es ist jetzt dieser abnehmende Tageszuwachs. Wir sind fast an den 1000 dran. Ist immer noch absoluter Erfolg für mich, dass wir so viele dazu bekommen haben. Ne?
Dann ist halt die Frage, wenn der Deutschlandfunk da auch auf die Petition aufmerksam macht, anscheinend, ich denke mir so, dann ist das ja vielleicht doch nicht so in die Breite gegangen, genau, und gedacht.
Pavlos Wiegels hat unterschrieben, sehe ich gerade. Entschuldigung,
ja,
habe ich gerade gesehen. Ich bin auch nochmal die Liste einfach durch.
Ja, bitte.
Pavlos Wiegels ist auch dabei. Siehst du, also
genau.
Auf der
ein paar Nationalspieler
Petition.
Haben unterschrieben, genau. Ne?
Ja.
Ich denke auch andere nicht öffentlich, aber wie du schon auch zum Ausdruck, ich finde das ganz passend, wie du es zum Ausdruck gebracht hast beim letzten Mal. Wer da ohne Namen sich platziert, hat eigentlich keine wirkliche Wirkung. Also wir brauchen die Namen, vor allem von den Bekannten. Wer das anonym macht und der ist irgendwie Nationalspieler oder auch, du wünschst dir ja Marcel Osfeld ganz doll. Natürlich wünschen wir uns das alle. Dann aber nicht anonym. Es kann sein, dass er anonym da unterstützt hat. Du meintest eine Unterstützung. Aber
das ist ein geiler Punkt. Wie geil wäre das denn bitte, wenn es die Option gäbe für die Petitionsinhaber oder Petitionsstarter, spezielle Namen auszuselektieren, die oben angezeigt werden als Top-Influencer, keine Ahnung, wie man das betitelt, aber eben, wo die Petitionsgründer wirklich sagen, hey, lass uns mal hier diese fünf Namen highlighten, weil die sind dabei. Einfach so als Signal an alle anderen. Also,
ja, das ist
ja
eigentlich
geil, ne?
Verhaltenssteuerung, mein Lieber. Du versuchst hier verhaltensökonomisch zu denken. Vorbilder, also,
ja gut, so Petition wirkt ja zweifach. Sie wirkt entweder durch Masse oder durch eben Qualität, weil man eben sagt, Marcel Losfeld wäre halt genauso wichtig und wichtiger als 992 Leute irgendwie im Futsal. Wenn nur Marcel Losfeld da sein oder noch höher gedacht, ja, Peter Friemuth steht da drauf, wäre halt noch extremer in der Wertigkeit. Ja, oder der DFB, der neue DFB-Präsident, jetzt muss ich ja schauen, wie heißt der? Ehrendorf? Nee.
Ich finde das interessant, dass du hier die Wertigkeit zwischen Menschen aufmachst. Dass diese Tür lasse ich zu, weil sonst wird es nämlich, wie ich sagte,
Albert Neuendorf, genau. Ja.
Ja, Quote Lizet Lovi, non Lizet Bovi. Der eine ist wichtiger als der andere. Ich glaube nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und was ne, das hat nämlich Zugpferdcharakter. Mhm. Und es macht Druck, wenn jemand vom DFB den DFB auch diese Rückmeldung gibt, ne, dass wir das brauchen. Das ist es eben. Deswegen wünschen wir uns Marcel Losfeld, weil er hat einen Zugpferdcharakter. Und dann könnte man natürlich, die Petitionserzeuger könnten das sicherlich auch nutzen, um es in, ja, weil es gibt halt einfach in dem Moment wichtigere Menschen, mit Anführungsstrichen hier jetzt nochmal, Anführungszeichen, weil sie dann vielleicht im Futsal, sagen wir es einfach, mehr Macht haben. So ist es einfach. Oder eine andere Machtstellung haben als jemand, die irgendwie nichts mit Futsal zu tun haben oder beziehungsweise nicht beim DFB sind. So. Mhm. Deswegen kann ich es verstehen. Aber die Tür mit der Wertigkeit lasse ich auch zu. So.
So, jetzt haben wir echt lange nochmal über das Thema gesprochen.
Ja, aber alle ist doch spannend.
Wir wissen alle Bescheid. Ist ja auch ein
genau, wir wissen alle Bescheid. Ist die erfolgreichste Folge. Also von daher hat es eine Wirkung. Und ist ja schön, da dürfen wir auch mal 5 Minuten für widmen.
Ja. Gerne. Jetzt sollen wir zu den News kommen. Jetzt haben wir natürlich die letzte Folge.
Ins Tagesgeschäft?
Folge. Jetzt ins sehr gut. Wir hatten natürlich jetzt schon die letzte Folge vor einigen Tagen. So viel ist seitdem nicht passiert. Die Bundesliga kommt gleich, an alle, die darauf warten natürlich. Aber außerhalb von dieser Bundesliga ist wenig passiert. Es gab einige Zuhörer-Kommentare. Horst hat sich gleich zweimal gemeldet. Danke. Horst habe ich auch gerade gesehen auf der Liste. Wenn ich es richtig gesehen habe. Horst hat sich erstmal gemeldet und meint, in Südbaden ist eine Futsalliga in Planung. Mhm. Das wäre stark. Ja. Dort hatten wir lange nichts mehr. Wir vermissen aber immer noch Niedersachsen. Da ist auch noch nichts da.
Ja.
Schauen wir mal. Wir machen ja immer im Februar unseren Club-Report. Futsal, wie nennen wir den immer? Futsal Lagebericht.
Die beste Futsalstatistik, die wir in Deutschland haben. So, sagen wir es mal.
Genau. Da warten wir, wer sich zurückzieht, ja. Und sonst hat Horst auch nochmal darauf hingewiesen, ich wollte es verifizieren und mal wieder keine Zeit gehabt, dass die 4 Besten in der Quali weiterkommen. Wir hatten letztens darüber diskutiert, ob alle Zweitplatzierten sich noch in einem Wettkampf stellen müssen.
Ja, erzähl.
Und ob sie automatisch, anscheinend die erstbesten 4, sind automatisch noch mit qualifiziert. Ich schau mal parallel nach.
Ja,
mach das mal. Ob ich das jetzt irgendwo finde. Ich habe auch heute die Bundesliga-Spiele nur durchgesäppt, weil wieder viel los, Job und Kinder. Das ist immer schwer, dann sich daran zu erinnern nochmal.
Du wirst ausreichend Content liefern dazu. Dafür sind wir flexibel genug. Ne? Aber ein Punkt noch wegen Statistik. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ganz wichtig, wir können darauf hinweisen, dass wir jährlich eine Statistik aufmachen. Überblick, Futsal in Deutschland, Vereine, Teams und so weiter. Letztens beim Verband eine Sitzung gehabt, auch nochmal hier, wir werden bald einen Workshop machen, da wirst du ja auch dabei sein, du hast ja zugesagt, das heißt noch vorab schon als Werbung, im Januar wird es einen Futsal-Workshop geben beim FLVW, höchstwahrscheinlich, mit interessanten Referenten, unter anderem Daniel Weimer, Sportökonom.
Dr. Daniel Weimer.
Ja, genau, das ist ja ganz wichtig. Wir werden da mit dir zusammen, ich werde ja auch dabei sein und andere Referenten, über solche Themen wie Sportmanagement oder Management im Futsalverein reden. Wie macht man eine Abteilung? Was braucht man? Vereine? Wie gründet man Vereine oder sowas in der Art? Alles Mögliche, was dazu kommt. Das so als Hinweis. Mhm. Aber darauf kommen wir noch später, spätestens im Dezember, denke ich. Aber ein wichtiger Punkt, letztens drüber gesprochen, da haben wir nämlich so über die westfälische Futsal-Landkarte aktuell gesprochen mit den einen der Futsal-Verantwortlichen. Bin ja nicht der Einzige, aber es gibt ja Festangestellte. Und er meinte so, hey, ich habe gesehen, im Niederrhein, da gibt es ja schon voll lange viele Vereine.
Hey.
Ich so, wo hast du das gesehen? Ja, ich bin bei Fußball.de, habe ich mir das angeguckt. Ich so, ja, wir machen das jedes Jahr bei Mr. Futsal. Habe ich gesagt, da musst du nur hingucken, Futsal-Landkarte, da siehst du, wie viele Vereine aktuell da sind. Mhm. Ja, und du siehst, du hast sogar die Kontakte, du musst nur draufdrücken, ne? wenn du was brauchst. Habe ich ihm gesagt. Und er so, was? Wirklich? Ich so, ja, wissenschaftlich erhobene Daten.
Muss ich übrigens mal wieder aktualisieren. Wollte ich eigentlich die Tage mal machen.
Ja, spätestens im Februar
dann. Spätestens
Gut,
dann.
aber das als kleine Anekdote, um zu sehen, so, ja, also wir sind auch den Verbänden mit unseren Daten um einiges voraus. So, das erstmal dazu. Gut, was hast du denn noch so auf der Liste, mein lieber Listenfreund?
Dann hat sich ja den DFL-Beitrag von Jasmin, hat uns auch Jasmin darauf aufmerksam gemacht, den hatten wir schon. Dann, ja, gibt neue News aus der Futsal-Bundesliga. Es gab schon die Diskussion unter den Clubs letzte Saison, und zwar geht es um das Best-of-Three-Konzept. Für alle, die im US-Sport, wo das Best-of-Three oft praktiziert wird, hier geht es darum, eben im Playoff-Modus nicht ein Spiel für den Sieger auszuspielen oder zwei Spiele und noch mit Unentschieden, sondern es gibt erst zwei Spiele mindestens und jedes dieser Spiele muss gewonnen. Er muss einen klaren Sieger haben. Es gibt kein Unentschieden. Ja, also wenn es dann eben auch im Futsalspiel unentschieden steht, nach Standardspielzeit und Verlängerung, dann gibt es ein Sechs-Meter-Schießen und sodass es immer einen Sieger gibt. Und wenn es eben zwei unterschiedliche Sieger aus den Partien gibt, dann gibt es ein drittes Spiel. Und dort wird dann der Sieger ermittelt und hat natürlich viel mehr Vorteile, bessere Vermarktung, man kann das Ganze als kleines Turnier aufziehen, es gibt viel mehr Spannung und ja, auch im zweiten Spiel ist einfach, man muss da auch mehr Risiko gehen im zweiten. Ja, da muss halt das Team, was das erste Spiel verloren hat, muss seine Taktik ändern und muss mehr Risiko gehen. Dadurch entstehen ja einfach dann auch schönere Spiele. Und hier gibt es den nächsten Schritt. Also es sieht gut aus, dass das auf den Weg gebracht wird. Ich bin gespannt. Bin absoluter Befürworter dieses Systems, denn ja, wir haben das gesehen in der Vergangenheit, in der Futsal, also in der Vergangenheit, letztes Jahr. Ja, so richtig spannend ist das dann nicht, wenn das erste Spiel eben schon deutlich ausfällt. Und dann ist es ja.
Ich denke, dieses Best of Three wird in manchen Partien sicherlich schnell gehen. Das ist klar. Aber ich habe noch eine Idee. Und zwar, ich hatte unter der Woche eine Idee für den Futsal, also als guter Futsal-Philosoph, hat man da Ideen. Und zwar habe ich die aus dem Fußball beziehungsweise von Piqué. Piqué hat jetzt seine Karriere beendet, ne? Hast du ja auch mitbekommen, ne? Und der hatte mal eine Idee für den Fußball. Die würde ich mir echt gerne auch im Futsal finde ich die viel geiler, denn eine Verlängerung zu spielen und dieses Sechs-Meter-Schießen wegzukriegen. Es geht ja darum, im Fußball auch dieses Elfmeterschießen wegzukriegen, was ja überhaupt nicht eigentlich auch die sportliche, ich sag mal, Leistung der Mannschaften irgendwie wiedergeben kann. Und zwar hätte ich eine Idee für den Futsal. Wir spielen eine Verlängerung und alle 2 Minuten muss jede Mannschaft einen Spieler vom Feld nehmen. Das heißt, man spielt dann 3 gegen 3 weiter, 2 gegen 2 und zum Schluss spielt man so lange 1 gegen 1, bis ein Tor fällt. Und das ist entscheidend. Also mit Torwart natürlich, ne? Fände ich mega geil im Futsal, weil ich mache solche Methoden habe ich auch im Training angewandt, dass ich dann Spieler runtergenommen habe, bis wir immer weniger Spieler hatten und wir waren im 1 gegen 1. Es gibt auch so Übungen, wo du nur 1 gegen 1 aufs ganze Spielfeld spielst, was ich mega geil finde, weil es einfach, ich finde das mehr mega geil. Was hältst du von so einer Idee? Mal in die Verlängerung, anstatt da auf 6 Meter Schießen zu gehen, Spieler reduzieren bis 1 gegen 1, wenn bis dahin kein Tor gefallen ist, einer wird ein Tor schießen, weil einer wird Uppe sein.
Also auf jeden Fall besser als Penalty aufs Tor rennen, wie bei Eishockey und damals auch in der Major League Soccer in den 90ern. Ja, man muss alle solche Modi erfordern erstmal eine bestimmte Experimentalphase.
Ja,
Manchmal
kann man
stellt
in
man sich es
Deutschland
viel
machen.
schöner vor, als es dann am Ende wird spannender. Manchmal unterschätzt man den Effekt, wie es dann läuft. Ja, müsste man mal testen.
Man
Also.
braucht K.O.-Spiele und die hat man in Deutschland. Also ich finde so eine Idee finde ich geil. Es wird den Sport sehr attraktiv machen aus meiner Sicht. Man wird auch sehen, welche Spieler am Ende dann noch auf dem Platz sind. Auch da muss das ist eine wichtige Trainerentscheidung auch, ne? Weil der muss ja defensiv und offensiv richtig gut sein, ne? Und dann würde man auch sehen, ob dann der Flying Goalie eingesetzt wird. Ne? Man kann ja 2 gegen 1 spielen, aber auch kann zum Nachteil werden, wenn man richtig weiß, wie man Unterzahl dann verteidigt. Das ist total spannend. Also ich finde, es würde ganz viele interessante taktische und auch schlussendlich individuelle Prozesse hervorrufen und auch andere Schwerpunkte, wenn es um K.O.-Spiele geht. Ich hätte mir das zum Beispiel sehr gewünscht damals, als ich mit Sennestadt unter anderem mit Bielefeld gegen Berlin gespielt habe, als wir da im Rückspiel 6-6 gespielt haben und die Verlängerung mussten und dann im 6-Meter-Schießen ausgeschieden sind. Ich hätte mir voll gern am Ende einfach vorgestellt, wie unsere besten Kicker, zwei besten Kicker gegen die zwei besten von Berlin einfach weiterzocken. Also egal. Ging mir durch den Kopf, weil Piqué das für den Fußball vorgeschlagen hat. Alle 3 Minuten ein Spieler runter, bis ein Tor fällt. Fertig. Da hast du am Ende auch, hast du am Ende 3 gegen 3 auf einem großen Feld. Wäre auch nicht schlecht. Aber es würden allein durch den Raum, der entsteht, viel mehr Möglichkeiten entstehen. Das ist ja auch das Ding. Wenn du 2 gegen 2 in der gegnerischen Hälfte spielst beim Futsal, hast du mehr Chancen als 4 gegen 4. So ist das. Ne? Gut, so, das so als kleiner philosophischer Gedankengang noch
Ja,
hinzugefügt.
können wir von
Machen
dir,
wir
wollen wir ja
weiter.
von dir haben, Sebastian. Ist ja
Ja.
korrekt.
Bitte.
Dann gibt es eine, ich nenne sie einfach jetzt die Lex Lukas Krul. Ich habe keine Ahnung. Die,
Warum Lex?
also Lex, also eine Regeländerung aufgrund einer Person, für die es geschaffen wurde. Keine Ahnung, kam jetzt noch einmal extra die Rundmail, dass Spieler, die gesperrt werden, rote oder gelbe Karte, trotzdem als Funktionsträger im nächsten Spiel auf dem Spielbericht stehen dürfen, als auch auf der Bank sein dürfen, weil wir eben diese super skurrile Situation haben, die es eigentlich gar nicht geben sollte, dass ein Spieler Funktionsträger ist. Ja, also
Spieler
das darf
trainieren,
doch
genau.
eigentlich ja gar nicht vorkommen. Also wie kann denn ein Spieler in der höchsten Liga Bundesliga gleichzeitig Funktionsträger sein? Klar, wir sind eben am Anfang. Da beißt sich für mich wieder manchmal die Ansprüche in die Halle und wo die unsere Nationalmannschaft spielt und die Unterkünfte und die Anforderungen an die Hallen. Und auf einmal machen wir sowas, weil wir sagen, ja, ein Spieler muss dann anscheinend auch noch coachen. Ja, und es gibt halt für mich, zählt das mal an der Hand ab, wer ist denn noch Spieler und coacht oder ist Funktionsträger?
Clevers und Pelk beim MCH, der ist auch noch, also wollte eigentlich nur Trainer weitermachen, aber durch die Kadersituation, auch in dieser Saison, durch zwei Abgänge, hat er sich auch nochmal aufs Feld getragen und muss sagen, ist einer der Leistungsträger und die Mannschaft entwickelt sich. Also ich finde, an der Person kann ich jetzt nicht ausmachen, dass das kontraproduktiv ist, aber
Die hat auch keine Rotsperre bekommen.
genau, noch nicht.
Und Ali
Aber eine
Yazar hat doch auch
Gelbsperre.
mal gespielt. Dieses letztes
Letztes Jahr,
Jahr
ne? Letztes Jahr, dieses Jahr glaube ich nicht.
wäre
Dieses Jahr nicht.
ähnlich, hat aber auch keine Rotsperre bekommen. Also, vielleicht, liebe Community, meldet uns mal. Ich kenne nur einen Fall eines Spielers,
Wo
der
so ein.
bestraft wurde mit einer roten, gelben Karte und ein klarer Funktionsträger ist in dem Verein.
Ja, spannend, spannend, dass
Wenn
das
nicht,
dann.
dann ist ja auch nicht schlimm. Also, wenn das
Und ist
jetzt
das
nicht so
eine
kommt.
Funktionssperre? Ganz
Ja,
einfach.
genau.
Eine
Aber
Funktionssperre
wie ist
als
dann
Spieler.
andersrum? Wenn der Spieler dann, er kriegt
Wenn
rot,
der,
ein
stell
Spiel,
dir, genau,
und dann ist er auf
stell dir
der
vor, der
Bank.
Trainer, stell dir vor, er ist auf der Bank, genau, und kriegt als Trainer die rote Karte, darf er dann
Genau.
am nächsten Mal als Spieler. Das
Wie
ist
läuft
ja,
das denn? Ja.
das ist geil. Dann dann holst du dir die rote Karte im besten Fall auf der Bank, weil dann beim nächsten Mal kannst du wieder Spielertrainer machen, weil merkt ja keiner, dass du auf der Bank dann wieder coachst.
Also ist skurril, aber. Okay, es sind halt die Umstände der Futsal-Bundesliga. Ich finde es eigentlich okay, dass man das ermöglicht. Wäre auch schade. Es sind
Ja.
halt unser Christian Wölfeschneider, unser Futsal-Enthusiast, war ja auch betroffen als Spieler und gleichzeitig
Genau,
Funktionsträger.
genau.
Ne?
Fällt mir auch noch direkt ein.
Ja,
Genau, und
ist halt
dann
so.
von Hohenstein, Salak auch noch, war auch lange Zeit, ne? Doppeltes Mandat hatte er gehabt, ne? Spieler und Trainer. Also es ist kein Novum, wenn das heute noch ist, weil es gab es schon in der Bundesliga und wir sind noch jung in der Bundesliga. Wir haben noch nicht mal anderthalb Saisons durch. Und es gibt immer noch welche. Ich kann mir aber vorstellen, ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den du hinwirkst, dass das in Zukunft abnimmt und dass wir klar sehen werden, dass das alleinige Trainertum und das alleinige Spielertum sicherlich im Gesamtblick erfolgsversprechender sein wird. So auch mittel- bis langfristig. Und ich kenne das ja selbst von Cleverson. Auch er wird absehbar sagen, wenn es möglich ist, wird er auch eher nur Trainer sein. Das hat er letzte Saison ja auch schon mit einem breiteren Kader auch gezeigt, dass er dann auch komplett auf die Bank gegangen ist und gar nicht gespielt hat. Aber aktuell ist es halt dem Kader geschuldet und er ist halt auch mit seinen, ich glaube, jetzt 37, 38 Jahren immer noch, und das muss ich echt sagen, einer der Top-Spieler der Liga. Also gehört immer noch zu den Top 20, 30 Spielern.
Jetzt hast du ja die Chance genutzt, wieder den MCH ins Spiel zu bringen.
Nein, Cleverson, weil da ist so Ex-Profi und so weiter, man sieht es ja. Ne?
Ist also ja gut, ist ja gut.
Er ist ja auch jetzt wieder mitentscheidend gewesen in dem letzten Spiel. Da kommen wir ja noch drauf. Ja,
genau. Dann gibt es noch Livestreaming, die nächsten Spiele. Es gibt dann am 8. Spieltag die Partie HSV gegen FC St. Pauli als Streaming. Ich verstehe nicht, warum das aktuelle Topspiel nicht gestreamt wurde, aber okay, das niemand verstehen.
Das auch mal vorab, ey, guckt euch die Highlights an. Ja, also, eine andere Liga.
Kommen wir gleich noch dazu. Ja,
dieses Spiel ist eine andere Liga. Unfassbar, wie gut das auch vom Tempo her war.
Dann 9. Spieltag, Weil im Dorf gegen Hott. Und dann ganz spannend, da würde ich mit dir drüber diskutieren. 10. Spieltag, abhängig vom Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. So, das hört sich für mich erst einmal an. Wenn die Nationalmannschaft weiterkommt, die Fußballer, dann würde es kein Streaming-Futsal geben.
Das wäre die ökonomische Perspektive, meinst du?
Genau, aber
das Budget dann dazu? Das muss ich mir erstmal jetzt klar vor Augen führen. Also die spielen ja das letzte Spiel der Qualifikation in Bielefeld am 3. März, glaube ich. Ne? Ist das so? Oder welches Abschneiden meinst du gerade?
Das Abschneiden der Fußballnationalmannschaft in Katar.
Ach, der Fußballnationalmannschaft. Fußball, oh Gott, ich dachte gerade Futsal.
Der Fußballnationalmannschaft in Katar. Also dann wäre es das Konkurrenzprodukt.
Und das ist die Frage an dich. Das hat Einfluss auf unsere Streamings?
Ja, anscheinend. Also, und die Frage ist ja, Chance oder Risiko?
Ey, wenn ich das höre, dann würde ich sagen, eigenen Verband machen. Sorry. Wenn das als, wirklich, ist das eine Chance oder Risiko? Was heißt das denn? Also es ist ja auch nicht klar, in welche Richtung es geht. Heißt das, wenn Deutschland Weltmeister wird, dass wir dann auf einmal vollgepumpt werden mit Budget? Oder, weil das ist am Ende wahrscheinlich die Frage, wo läuft das Budget hin? Oder Deutschland fliegt in der Gruppenphase raus und dann hat man noch Budget über. Was heißt das? Oder heißt das, man setzt dann mehr auf, ich verstehe es nicht. Also das ist der Punkt. Also kannst du mir das erklären?
Ja, also ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, dass dann innerhalb des DFBs, ich erahne, dass der DFB alle Sportarten, die unter dem Dach des DFB stehen, angeordnet hat, an den Spieltagen keine Parallel-Medienangebote zu machen. Weil man das eine Produkt dann natürlich maximieren möchte. Entweder, weil es schon immer so gemacht wurde, kann ja sein, es war immer schon so, sei es, man weiß, es wird eng mit den Einschaltquoten und möchte die maximieren. Und ich finde, das wäre doch gerade die Chance für den Futsal. Ja, also gerade diese ganzen Boykottierer, nicht das Fußball-WM-Spiel schauen, das schauen die doch sowieso nicht, die Boykottierer.
Also guck mal, ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt überhaupt. WM, Fußball, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nee. Wirklich, es ist November. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht, dass du das jetzt gerade diese Perspektive öffnest, dass das einfach ein Konkurrenzprodukt in der Medienbasis ist dort.
Ja, anscheinend.
Dass man das nicht parallel zeigt. Warum? Mit was konfrontiert man sich denn da? Mit was kommt man in Konflikt? Mit Pressekonferenzen von Hansi Flick oder was?
Also, ich habe keine Ahnung. Ich finde es mega skurril und ich finde es schade, weil gerade ein Konkurrent, gerade wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, die ganzen Boykottierer zum Futsal zu holen, wär doch was.
Ja. Also der DFB macht sich nicht viele Freunde, also nicht, er wird Verluste erleiden, dadurch, dass er daran teilnimmt. Das ist klar, das ist ja ein gesellschaftliches Spaltungsthema schon fast. Und es ist ja offensichtlich, was das für eine unethische Relation ist, die dort eingegangen wird für viele. Ne? Also es ist ja durch investigativen Journalismus so klar, was da für ein Abfuck stattfindet oder stattgefunden hat. Allein die Vergabe.
Sport Insight. Entschuldigung. Die aktuelle Sport Inside-Doku, vierteilig. Sport Inside finde ich sowieso mega gut, weil die ja auch so investigativ sind und recht verbandskritisch, wie wir ja auch manchmal.
Es ist aber auch eine stark meinungsbildende Aktivität gerade, die der DFB da durchführt. Weil sehr viele ethische und auch moralische Haltungen, die der DFB eigentlich auch demokratisch vertreten muss, eigentlich hier ad acta geworfen werden, sei es Diversität, ja, nimm dir einfach Rechte für Homosexuelle und so weiter, die ja durch die Teilnahme dort irgendwie hier durch den Kapitalismus verschluckt werden. So nenne ich das gerne. Es wird einfach verschluckt, weil der Kapitalismus einfach sich sagt, beim DFB, ne, wir brauchen das. Natürlich redet man sich das auch schön, aber das ist wiederum die andere Meinung, dass man sagt, man muss die Teilnahme haben, einfach um darauf aufmerksam zu machen, aber come on, der Katar wird dann macht sich dicke Hose damit noch mehr, kriegt positive Werbung. Das weißt du auch, eine WM hat eigentlich mehr positive Auswirkungen, im Rückblick vor allem. In Brasilien gab es auch krasse Probleme, aber im Rückblick haben wir eine geile WM gehabt. Das ist der Effekt auch, dass du eigentlich ein anderes Zeichen setzen könntest und müsstest. Okay, das ist eine moralische Frage, muss man auch sagen. Auch Spieler werden nicht boykottieren, sonst, ne, entweder bis am Anfang deiner Karriere.
Es ist ja auch schwer, was ist kausal? Also was würde jetzt, genau. Was verändert am Ende wirklich, also was hat den größten Impact dann auf die kritische Wahrnehmung genau. dieses Events? So, ist es das Boykottieren oder ist es gerade das Nicht-Boykottieren?
Ja.
Keine Ahnung.
Aber ein Zeichen des größten nationalen Sportverbandes,
ja.
dass sie sagen, no, das würde enormes, ja, auf jeden Fall enormes Zeichen sein.
Geil wäre doch gewesen, wir schicken einfach die Futsal-Nationalmannschaft.
Ja, einfach lass sie da zocken.
Als Fußballer dahin, das wäre auch mal mega geil gewesen.
Gegen den Katar gewinnen sie wahrscheinlich noch, wobei die haben auch wahrscheinlich irgendwie Brasis eingebürgert. Ja, aber was ich sagen will, ist, es ist eh ein spannungsgeladenes Feld, diese WM diesmal. Mich musst du gar nicht fragen dazu, weil als machtkritischer und machtreflexiver Forscher habe ich da eigentlich eine Haltung, die ich auch wissenschaftlich fundieren könnte. Wobei, und da muss ich auch sagen, die Fundierung dazu immer die Gegenthese braucht, denn wir wissen ja auch nicht alles. Wir wissen auch nicht alles von den Beweggründen des DFBs, warum er dabei ist. Ne? Das wissen wir auch nicht. Wir sehen am Ende hier dieses kapitalistische Szenario natürlich. Ja, aber dass das dann natürlich Konkurrenz zum Futsal ist, um wieder auf den Punkt zu kommen, Daniel. Ne? Das ist natürlich eine spannende Frage. Hoffen wir jetzt, dass die DFB 11 in der Vorrunde ausscheidet, damit wir Futsal-Bundesliga sehen können. Ich hoffe es. So, das sage ich jetzt.
Genau, bitte scheidet aus. Ich will einen
bitte
Stream.
Scheidet aus. Weil den schlimmsten Effekt, den der Futsal in Deutschland haben konnte, war der WM-Sieg 2014. Weil man dachte, man ist es. Und man hat das richtig gemerkt in den Landesverbänden. Auf einmal wurde richtig Futsal runtergefahren, weil man dachte, man kann es ja auch ohne.
Ja.
Und danach hat man beschissene 8 Jahre jetzt gehabt im Fußball. Und man hoffentlich scheidet man nochmal früh aus. Das sage ich jetzt als reiner Futsal-Enthusiast, nicht als Fußball-Enthusiast. Also natürlich freue ich mich über Erfolg. Aber bei dieser WM ist das auch zwiegespalten.
Lassen wir es aber als Folgentitel stehen. Bitte scheidet aus.
Bitte scheidet aus für den Futsal. So, einfach für den Futsal. Dann sehen wir Bundesliga wahrscheinlich. Und gleichzeitig ist auch vielleicht dann eine Idee, wo können wir bessere Methoden haben für die Fußballentwicklung. Denn wir sind ja Freunde des Fußballs. Wir wollen ja mit dem Futsal auch den Fußball verbessern. Gleichzeitig sehen wir auch diese zwei Dimensionen, Futsal an sich und halt Futsal im Fußball. So, und das ist halt der Faktor, den ich da sehe.
Wir können ein Feldexperiment machen, ob wir nicht die ganze Diskussion auch für unseren Podcast nutzen können, wenn wir die Folge nennen, Boykott, Katar, Doppelzeichen, bitte scheidet aus.
Ja.
Und dann schauen wir mal, ob unser Podcast...
Habe ich mir schon aufgeschrieben jetzt gerade.
Ja, okay, mach mal so. Weil theoretisch könnte es sein, dass die Algorithmen dann uns natürlich bei, wenn man dann Boykott, Katar und so weiter sucht, und dann auch noch bitte scheidet aus, dann hätten wir richtig viel nochmal den...
Du willst das weibliche Plädoyer für den Futsal toppen, ne?
Ja, genau. Jetzt haben wir den Anreiz, jetzt
Chauvinist.
Eine Chauvinist. Folge nach der anderen. Lass uns auch bitte Weihnachten die Folge machen... Vorbereitung Hallenmeisterschaft 2022, 2023. Einfach so ein paar Tipps, also einfach so 10 Tipps, das machen wir.
10 Tipps und, für den Dings.
Genau.
Ja, hatten wir ja schon verschiedene Ideen auch. Ja. Das ist ganz spannend. Ja, richtig cool, können wir machen. Mal gucken, was uns noch für Ideen für den Titel für heute aufkommen. Aber ich nehme deine erste Idee als ernsthaft an. Gut, die ist schon mal interessant. Boykott der WM für den Futsal. Finde ich gut.
Ich hab als letztes noch einen Punkt hier stehen, kein News. Ja. Eigentlich wollte ich kurz deine
ich
Meinung
noch
dazu
News,
hören.
Aber erzähl mal weiter.
Achso.
Soll ich noch eine News bringen?
Ja, dann mach eine News, dann
Meinung,
mach ich. Ja.
Wir haben nämlich in Brasilien das Ligafinale gehabt. Da gibt es ja 2 Ligen, ne? Du weißt ja, einmal Sommer- und Winterliga. Und jetzt haben wir dort am Sonntag die LNF 2022 das Finale gehabt, das Rückspiel zwischen Atlantico und Corinthians, beziehungsweise Corinthians und Atlantico. Im Hinspiel haben die Corinthians Atlantico mit 6-2 besiegt. Das heißt, man brauchte eigentlich nur ein Unentschieden, um Meister zu werden. Ne? Weil da gibt es ja, das Torverhältnis zählt nicht. Da geht es in die Verlängerung direkt. Ne? Also das finde ich auch gut, dass das Torverhältnis nicht zählt. Und das war so ein krasses Spiel. erstmal, dieses Spielfeld war so riesig. Ich habe gedacht, das sind 50 mal 25 Meter. Weil, guck dir, wer sich das mal anschauen will, bei YouTube kann man das eingeben. Das findet man auch dort. LNF 2022, dann Corinthians gegen Atlantico. Und da sind irgendwie die 10-Meter-Punkte. Dann hast du auf einmal nochmal mehr als so viel, also sagen wir 15 Meter bis zur Mittellinie. Mega lang das Spielfeld und breit wirkt das auch mega. Richtig geil. Spiel war mega geil. Corinthians lagen lange 1-0 zurück, bis 2 Minuten vor Schluss. Und dann haben die das Ding gedreht über Flying und so weiter und haben am Ende, ich glaube, 4-1, 5-1 gewonnen, innerhalb von 2 Minuten 5 Tore gemacht und haben sich die Meisterschaft gesichert. Und ich muss ja sagen, die Corinthians sind ja meine Lieblings, ist ja mein Lieblingsfußballclub aus Brasilien. Ja, und daher freue ich mich natürlich und habe mir das Finale angeschaut. Genau, so, das als Neuigkeiten aus Brasilien. Es gibt einen neuen brasilianischen Meister.
Ja, cool.
Also die Corinthians. Mhm.
Ja, ist auch an den, hatten wir es im letzten Podcast ja diskutiert, warum ein Fußball-Profi-Club Futsal, eine Futsal-Abteilung unterhalten sollte, auch auf höchstem Niveau in der höchsten Liga. Das macht eben Corinthians.
Ja, genau. Und die Zuschauer dort, ey, guckt euch das an, das ist krass, wie voll das da ist, was für eine heftige Stimmung da ist. Also in Brasilien ist der Futsal einfach, ist ja einfach zu Hause, muss man einfach sagen. Also
ja, es ist ganz anders. Es gibt aber auch viele kleine Hallen. Also wenn man sich brasilianischen Futsal öfter mal zu Gemüte führt, dann finden sich auch sehr, sehr kleine Hallen dabei. Also das klassische Futsal-Bolzplatzfeld, was man auch in den meisten Wohnkomplexen dann findet, die sind sehr, sehr klein.
Ja,
ich weiß natürlich. Gar nicht, welche Größe das ist, aber das ist in diesem Minimalmaß, was wir haben bei uns.
Genau, genau.
Ich glaube, 16 mal 25 ist Minimum. Und da kommt ungefähr hin.
Genau, also da gibt es alles, von 16 bis 25 und von 25 bis 50. Krass. Also, aber das Finale war auf dem großen Feld.
Krass, ja.
Ja, das noch als News und als Hinweis. Und jetzt kannst du mit deiner Meinungsfrage kommen.
Ja, an dich. Und zwar die Wirkung von Challenges. Wir hatten das Thema schon einmal angesprochen mit der DFB-Challenge. Jetzt geht es um die Dragons Bergstraße. Erstmal schöne Grüße. Und die Dragons Bergstraße auf Insta oder haben eine Insta-Challenge.
Okay.
Eine Kopfball-Challenge gestartet. Und da jetzt die Frage an dich. Du bist ja auch immer der selbsternannte Medienpapst. Nein, aber du bist sehr affin im Social-Media-Bereich.
Ich habe mich nie selbst als Medienpapst.
Natürlich nicht.
Ich
wollte das ja nur ein bisschen übertreiben. So,
dich und, vielleicht. Das freut mich. Danke fürs Kompliment.
Und ja, da gab es die Kopfball-Challenge. Also erstmal super, dass die Jungs überhaupt was machen. Ja, wir haben auch Hannover 96 erwähnt. Ich finde es immer gut, wenn es Vereine gibt, die immer mal wieder was posten. So, hilft aber jetzt eine Kopfball-Challenge dem Futsalsport?
Also als Trainingsmethode würde ich die Challenge nicht betrachten. Also ich würde jetzt keine Kopfball-Challenge spielen lassen beim Training. Unterhaltungseffekt, interessant, ja. Futsal-spezifisch, nein. Denn die Frage ist halt, wie häufig kommt der Kopfball zum Einsatz beim Futsal? Es gibt Spiele, da wird der Ball wahrscheinlich nicht einmal von irgendjemandem mit dem Kopf berührt, vielleicht vom Torwart, wenn er gegen den Kopf kriegt. Es gibt aber auch, das weißt du auch, mal ein Kopfballtor. Ich denke, alle 5, 6 Spieltage wird einer mal irgendwie ein Ball, der hochgeloppt wird oder was auch immer gerade hochspringt von irgendwo, mal mit dem Kopf einnicken von einem Meter. Das gibt es auch. Ich erinnere mich an Penzberg, die haben ein Kopfballtor, glaube ich, gegen Regensburg gemacht.
Ja, richtig.
Ja, genau. Also es ist auch eine Möglichkeit. Man muss es also als kreatives Element des Futsals betrachten, aber weniger als etwas, was man wirklich fundiert braucht. So, das dazu.
Ja, wahrscheinlich, wenn es andere Ideen gibt, lieber andere futsalspezifische Ideen, die ebenfalls sehr unterhaltsam sind, ja. Ich glaube, das kommt dann im Grunde, dann kann man sich auch nicht differenzieren. So, warum ist das jetzt Futsal, wenn die Challenge irgendwie dasselbe ist wie beim Feldfußball?
Ja.
Ja. Genau. Aber beste Grüße, immer gut, irgendwas zu machen erstmal, um überhaupt präsent zu sein. Ne?
Ich find's gut. Also man macht was und auch die schlechtesten Challenges haben einen Effekt. Und ich fände diese Challenge zum Beispiel besser als die Challenge des vom DFB
mit. Ja, das stimmt.
Also ganz ehrlich, liebe Dragons Bergstraße. Geil gemacht, weil ihr fand ich geiler als die DFB-Challenge da mit diesem gestellten komischen Zeugs.
Hier okay, was sind denn geile Challenges oder die ich schon mal gesehen habe? Ich finde, eine Challenge im Futsalbereich war das Duell. Rafa, meine ich, war es, der Torwart damals, FC Barcelona, von Inter Movistar. Und gegen einen Fußballtorwart.
El
Pozo war es? Ja, El Pozo, genau. Und im Duell gegen einen Fußballtorwart. Und es ging ums Werfen. und ja. schießen. Und aber gerade diese Werf-Challenge, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, finde ich, wie der Torwart den Ball werfen kann, hoch, weit, auf Ziele werfen, sodass genau. man die Technik trainiert. Das finde ich ziemlich smart und schön. Vielleicht auch einfach mit der Picke auf irgendwelche Hütchen im Tor oder irgendwie mit der Picke, dass man das zeigt, dass das besonders ist. Ja, da, hast du noch andere Challenges, die sehr die schon auf dem ersten Blick futsalspezifisch erscheinen und
wo ja, also so Vergleichs-Challenge finde ich erstmal interessant. Verschiedene Sportarten, also Fußball und Futsal. Die HSV Panthers haben zuletzt auch Challenges gemacht mit ihren E-Soccer-Abteilungen, also da diese E-Sport. Da haben sie nämlich dann gegeneinander FIFA gespielt im E-Sport und dann haben sie sogar die Futsal-Challenge, weil sie irgendwie von der Ecke den Ball reinhauen wollten, gegen die E-Sportler, E-Spieler, was auch immer, verloren. Also die, auf ihrem eigenen Terrain verloren. Auch nicht schlecht. Aber es, jetzt frage ich dich auch, ist denn das jetzt mal nochmal zur Reflexion, ist so ein Eckball direkt reindrehen, ist das rein, ist das futsalspezifisch? Ich glaube weniger. Ne? Das weniger. Es, man kann aber Challenges machen. Ich finde, jetzt musst du, jetzt sagst du mir wieder gleich, ja, der MCH. Aber der MCH hat das richtig gut gemacht letztes Jahr. Hat bei TikTok damit über, ich glaube, Beiträge mit 7 Millionen aufgerufen, wobei TikTok auch da natürlich mal reflektiert werden muss, dass man 7 Millionen da hat. Aber Interaktion hatte man über, ich glaube, 500.000 Likes und so weiter und Kommentare 40.000 oder sowas. Nicht gekauft, auch ganz wichtig. Da war nämlich jemand am Werk, der es drauf hat. Und der hat Challenges gemacht, die dann zunehmend futsalspezifisch wurden, zum Beispiel mit Zweierkombination, zwei Gruppentaktiken eingebaut, so Pivot anspielen, ablegen und dann schießen. Das sind so typische Challenges, die futsalspezifisch sind. Das heißt, so ein Torabschlussspiel vergleichen, einfach zu sagen, wer macht mehr Tore, Team A oder Team B, und dann passen, ablegen, schießen, sowas in der Art. Das ist, hat ja auch einen Trainingseffekt, weil spielnah ist, und das sind dann für mich, aus meiner Sicht, interessante Futsal-Challenges. Aber ansonsten technisch jetzt so Kopfball und so weiter, das würde ich halt dann...
Was mir auch gerade einfällt, was eine geile Challenge ist, richtiger Spezialmove, ich habe auch noch gar keinen Namen dafür, nennen wir ihn den Vulcano, nennen wir ihn den Vulcano-Move. Also der Ala bekommt den Ball auf den Außenfuß und der Gegner kommt eben über die 1 Meter ran, also geht steil, oder geht in den Mann, attackiert den Mann und dann wird der Ball mit diesem Außenfuß angechippt. Der Trick ist halt recht schwer, weil du den Ball so anchippen musst, dass du stehst mit dem Rücken fast auf der Seitenlinie als Ala-Spieler und chippst den Ball genau die Seitenlinie runter und chippst ihn ja über den Fuß. Weißt du, welchen Move ich meine?
Ich weiß. Wenn du ganz engen Gegnerdruck hast, dann kannst du seine Bewegung nach vorne mit dem Ball über ihn geloppt ausnutzen und bist dann hinter ihn sofort. Ich glaube, es gab sowas schon. Und jetzt wirst du wieder sagen, aber schau mal bei TikTok beim MCH. Da haben die nicht so eine Challenge gemacht, aber diesen Move gemacht. Fand ich geil. Also genau, das, was du als, dann nennst du es den Volcano-Move, weil der Ball so hoch geht.
Und ja, dann, wie so ein Vulkan.
Genau, ausbricht. Ja, genau. Ein Vulkan. Oder Mountain-Move oder was auch immer. Aber finde ich geil. Ist technisch hoch anspruchsvoll, vor allem unter ist, aber die Drucksituation macht ihn erst möglich. Das ist das Spannende. Die schwerste Situation macht diesen erst wirksam. Das ist also ein geiler Move. Also das ist nur auf höchstem Niveau dann schlussendlich. Beziehungsweise, wenn der Gegnerdruck da ist, kann er auch ganz schlecht.
Wenn er auf 1 Meter stehen bleibt, sieht es halt total lächerlich aus.
Genau. Dann brauchst du den Kopfball. Ach geil, Daniel. Ja, schön. Danke für die Challenge-Frage, weil also jede Challenge ist wertvoll, muss man einfach sagen. Alles, was im Futsal gemacht wird, unabhängig davon, ob es futsalspezifisch oder nicht ist oder nicht, einfach machen. Wir brauchen Aufmerksamkeit und wir lernen dann einfach dazu. Fertig. Auch der DFB, das könnt ihr besser. Genau. So
Regional.
Daniel, gönn dir. Du darfst heute vorlegen. Mach mal.
Achso, warte mal, ich bin
noch. Achso, du bist ja wieder umvorbereitet. Ja, dann gehen wir.
Ich habe ja hier in der App, habe ich hier meine Favoriten immer gespeichert. Geht ja schnell los.
Ja, ich auch.
Ich gehe einfach hier rein, Regionalliga Süd. Das ist erst was
Süd.
Bei mir.
Punkt.
Was bei mir oben angezeigt wurde. Und dort hatten wir hier einmal einen Abbruch. Spielabbruch. Ingolstadt, Neuried.
Okay.
Ja, liebe Ingolstädter und Neurieder. Schreibt uns doch mal bitte mal, warum die Partie abgebrochen wurde.
Gibt's einen Live-Sieger? Ich sehe nur, dass eine gelb-rote Karte da war.
Stand 1-0.
Dann eine gelb-rote Karte für Ingolstadt.
20 Zuschauer. Ist auch hier.
Also, ja. Live-Ticker gab es, glaube ich, nicht. Also, ich finde keinen.
Karte, 40, ich. Ja, okay, also dann sagt uns mal Bescheid, was passiert ist. Vielleicht Verletzung.
Jetzt keine Spekulation, ob es die rote Karte war oder die gelbe.
Ja, aber vielleicht eine Verletzung wahrscheinlich wieder. Könnte sein.
Ja,
wäre natürlich.
Ich gucke jetzt gerade, Auswechselspieler waren bei beiden Seiten genug. Sodass eine rote Karte jetzt auch nicht dazu führen hätte.
Ja,
können.
Hat ja aber letztens auch bei Kaiserslautern zum Abspielerbruch geführt.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, hoffen wir mal das Beste einfach, dass nichts Schlimmes ist.
Gut, dann ja,
bitte.
Offenbacher Kickers. Nee, OFC steht doch für. Also Pass.
Ja.
Offenbacher,
ja.
Nicht Offenbacher Kicker.
Offenbacher Kickers doch. FC, Fußballclub.
Ja. Dann Pass, Pass mit dem Sponsor als Trainer.
Genau.
Gewinnt gegen Darmstadt 98, 14-0.
Damit, nee, Daniel, also damit der Sponsor uns was zahlt, müssen wir jetzt immer Offenbacher Kickers sagen. Das ist ganz wichtig.
Ah, ja, okay.
Also dann sagen wir, ey, wir sagen nur noch Pass, wenn wir auch jetzt mal hier eine
Wir
Mille
müssen eine Firma machen. Erwähnen. Und dann
genau.
Kommt doch, wir müssen die verlinken. Wir müssen die Firma einfach verlinken und dann kriegen wir mal Geld.
Das wäre okay, dann können wir auch mal unsere Kosten hier decken.
Wir erwähnen einfach den Namen mehrfach und dann stellen wir eine Rechnung.
Einfach so, Honorar.
Ja, also Pass ist da absoluter Favorit mit 21 Punkten vorne. Danach kommt die Bet on Bold mit 14 und
ein Spiel mehr. Sogar.
Und ein Spiel mehr. Also die Liga ist jetzt richtig eskaliert da oben an der Spitze. Völlig verrückt.
Ja,
ja also das ja. Gut gemacht da, würde ich sagen, bei Pass. Neuenheim, Karlsruhe 3-3, 1860 Gewinn gegen die Zweitvertretung. Mal gucken, hat eigentlich unser
Wir suchen jetzt immer nach Sipahi, ne? Weil wir sehen, in der Bundesliga haben wir ihn jetzt wieder nicht gesehen. Ja? Also, ich habe ihn da jetzt nicht in den Highlights gesehen.
Nee. Der war nicht dabei. Und Beton Boys 5-5 gegen Futsal Allgäu. Also Beton Boys, die lassen jetzt auch einige Punkte immer wieder liegen, ne?
Das ist so, irgendwie, die sind für alles gut. die können da so ein Ding 10-0 gewinnen und auch 5-5 spielen, auch nicht schlecht.
Deshalb haben sie jetzt auch zu viel zurück. Naja, das war Regionalliga. Ja. Süd, Neuenheim, leider weiterhin. Letzter sieht nicht gut aus. Und davor Darmstadt, Neuried, alles ist spannend.
Ja, dann lass uns doch hochgehen und zwar in Richtung Osten. Dann sind wir im Nordosten. Da gab es auch 3 Spiele. Und zwar UFC Atletico Berlin verliert erneut. Und zwar diesmal gegen Blumstadt United. Also mit direkt einer roten Karte sehe ich auch hier. Und man hatte mal wieder einen recht mageren Kader. Leider 2 Auswechselspieler, dann eine rote Karte gekriegt und dann ist da aber auch wahrscheinlich die Luft raus gewesen. 2-10 verliert man. Dann mal wieder ein interessantes Ergebnis, Daniel. Der FC Liria gewinnt gegen den SC Siemensstadt mit 41-1.
Kinder im Halle. Ich kann wieder Kinder im Halle sagen. Da, oh Gott. Ja.
Es ist halt eine ja, leider eine Abschlachtung gewesen, so um es so zu nennen. Ja, aber dann Kaiserslautern gegen Croatia Berlin. Kaiserslautern, das gefällt uns ja eigentlich medial, was da so passiert. Letztes Jahr waren sie auch sportlich, zumindest in ihrer Staffel, das Maß aller Dinge. In dieser gemeinsamen Regionalliga jetzt, in der eingleisigen, fallen sie ein bisschen ab, verlieren zu Hause 3-6 gegen Croatia Berlin. Croatia Berlin natürlich auch das Top-Team aktuell. Natürlich hat Liria 2 Spiele zurück und 6 Punkte Abstand. Also Liria und Croatia, es scheint so, dass diese beiden Vereine sich um die Meisterschaft streiten werden. Und Atletico Berlin wird nach unten durchgereicht in der Tabelle. Jetzt schon aus dem
zuvor noch. Soll ich dir meine Vermutung sagen?
Komm, gib mir eine Vermutung, gib mir Spekulationen.
Also, Grüße an René Goubien, aber bitte zieht durch. Ja, bitte,
genau.
Bitte meldet euch nicht
zurück,
ab, irgendwie sucht Leute, weil das sieht für mich hier schon fast wie Ende aus. Also, ich glaube, klar, irgendwann ist es dann auch eben schwer, die Spieler zu halten, wenn man jetzt schon gegen Blumenstadt United verliert, die ja erstmal grundsätzlich gar nicht auf der Karte waren, dass man da verliert.
Das heißt ehemals Relegationsklub, ne?
Genau.
Ja, also in der Hinsicht schade, aber wie du schon sagst, bitte zieht durch. Und mit 12 Punkten wird man die Liga auch halten. Falls man keine Spiele mehr gewinnt, man wird noch Spiele gewinnen, wenn man durchzieht. Also so ist das nicht. Man wird da jetzt nicht auf Platz 6 bleiben. Ich glaube, auch mit einem mageren Kader wird man noch auf 1-2 Plätze höher landen können. Gut, Daniel, gehen wir rüber in die nächste Regionalliga. Und zwar gehen wir in den Norden. Wir gehen jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Und im Norden gab es auch Spiele. Der FC Maihan verliert das Topspiel gegen Sparta Futsal. Und zwar mit 1:6, nachdem wir am Anfang dachten, oh, der FC Maihan, der gibt ordentlich Gas, sieht man hier jetzt auf einmal, dass er federn lässt. Und Sparta Futsal nach 7 Spielen mit 19 Punkten, also ohne Niederlage bisher, 6 Siege, ein Unentschieden. Also mehr oder weniger sehr gut da oben. Hat jetzt ja 4 Punkte Abstand zu Maihan. Während wir aber noch weitere Spiele hatten. Hannover gewinnt gegen Deportivo Inter. Ja, gegen, also auch ein, das war ein.
Ja, endlich, erster Dreier für Hannover.
Ja, Abstiegsduell.
Das war unser Push, unser Social Media Push. Das war das.
Genau. Deswegen. Genau. Haben sie mehr Klicks gehabt und auf einmal waren sie motiviert. Nee, Gewinn 6:1. Dann sehen wir bei PTSK gegen Fortuna Hamburg etwas leider nicht so Sehenswertes oder besser gesagt Unschönes. Ein Nichtantritt vom FC Fortuna Hamburg. Das ist sehr schade. Da müsste, also die Frage ist halt, ob das Spiel wiederholt wird oder ob es dann für PTSK.
Guck mal, die sind schon ein paar Mal nicht angetreten, ne? Einmal abgesagt. Sind die nicht raus? Also, wie ist das denn im.
Ja, ist halt die Frage, ob du jetzt höhere Gewalt hast. Ob das jetzt ein Nichtantritt ist, weil du einfach sagst, ich habe keine Spieler, komm nicht. Oder ob du irgendwie eine Panne auf dem Weg hast oder irgendwas. Das weiß man nicht, ne? Manchmal steht aber auch sonst verlegt oder sowas und nicht antritt. Also da muss man jetzt ganz genau beobachten. Es wäre schade, wenn Fortuna Hamburg als Schlusslicht vielleicht keinen Bock mehr hat und sich sagt, macht mir die Sinnflut, wir gehen einfach.
Oder Fortuna Hamburg hat viele Fußballer und wartet einfach jetzt bis immer auf die, genau auf die Zeiten, wenn die Fußballsaison dann.
Wenn die Fußball-WM ist.
Oder so, genau.
Wobei die Amateursportler spielen ja noch, also dann während der Fußball-WM. Gut, und weiter geht's. Da gibt's noch ein Spiel. Und zwar Futsal Löwen Nordheide verlieren zu Hause gegen den VfL Oldenburg. Denkbar knapp. Die Futsal Falken gewinnen hier 3:2 und schlagen sich ganz gut. Gehen auf Platz 4. Man muss aber sagen, der PTSK Kiel, der ist noch relevant gegen Sparta. Der könnte noch aufholen, auf 18 Punkte kommen. Und dann steht es da 18:19 in Sachen Punkte und wird eng. Mhm. Also ich hoffe, es wird ein Zweikampf, ne? Weil der Dreikampf, es wird, also Maihan hat sich so ein bisschen mit 4 Punkten Abstand jetzt ein bisschen rausgenommen. Ich hoffe aber, es kommt zu einem Zweikampf und nicht, dass wir wie im Süden nachher so einen Alleingang sehen von einer Truppe. Weil im Süden, hast du ja gerade schon aufgezeigt,
nochmal in der auf der Tabelle optisch das Logo von PTSK. Also, kommt Jungs.
80er Jahre, mein Lieber.
Ey, das ist, mach doch was Schönes. Also auch der Name, kann man auch, klar, okay, Namen, lass mir mal einfallen. Also irgendwie, das sieht schon also echt ganz furchtbar aus, wie selbst erstellte FIFA-Mannschaft und schnell.
Die Seemöwen Kiel oder so. Das wäre doch geil. Seelöwen, Seemöwen, irgendwie sowas.
Ja,
irgendwas mit Meer oder sowas, die Meerjungfrauen Kiel, was auch immer. Die Kieler Bucht, was auch immer, Futsal aus der Kieler Bucht, ist auch geil, irgendwie sowas.
Also,
es gibt Ideen, die sind doch auch kreativ, ey. Die sind mega. Ich finde deren Instagram-Geschichten immer auch irgendwie rhetorisch interessant. Wie wäre es mit einem geilen Clubnamen einfach? Oder Mannschaftsname reicht ja schon. Gut. Und gibt es da vielleicht einen Spitzname sogar schon?
Du machst mal viele Logos. Mach denen doch mal jetzt ein Logo da.
Ja, ich kann Logos machen für euch, aber ich glaube, die sind auch kompetent genug, Daniel. Bin mir ganz sicher.
Also, Paul, wenn du zuhörst, Paul Musiol, ne, melde dich. Wir machen dir ein Logo.
Wir machen dir ein Logo, überhaupt kein Problem. Ja, gegen Spende. Schön, Daniel. Dann gehen wir runter in den Westen. Im Westen nichts Neues, oder doch? Wir werden sehen, denn spannend. Ist für mich ein überraschendes Ergebnis. Aber machen wir erst das weniger Überraschendes. Oder das weniger Überraschende. Niederrhein Soccer gewinnt gegen den Sportclub am Rhein. Fenerbahce Köln mit 13:3. Fenerbahce holt sich mal wieder eine hohe Niederlage ab. Aber gut, Niederrhein-Zocker befreit sich so ein bisschen und schickt den UFC Münster auf den Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Auch nicht schlecht. Und Münster hat schon ein Spiel mehr. Uiuiui, UFC. Dieses Jahr wird's eng. So sieht's aus. Dann die Holzpfosten-Schwerte. Das ist nämlich
das ist krass.
Interessant. Gewinnen 9:0 gegen Wuppertal. Und wir haben ja davon gesprochen, Wuppertal, die könnten ja auch noch angreifen. Aber das ist natürlich jetzt ist auch eine Machtansage. 9:0 und Holzpfosten hat ja schon gegen Köln zuletzt gewonnen. Also, ich will nichts Falsches sagen, aber der Trainerwechsel hat jetzt direkt einen Effekt gehabt auch, weil Milani hat sein letztes Spiel gegen Köln gewonnen und anscheinend spielt man die Saison auch vielleicht für Milani noch weiter. Wer weiß. Einfach, um ihn
Also ich finde das so stark, dass die Holzpfosten da jetzt wieder da oben sind und eventuell dann vielleicht in die Relegation kommen. Also wir wollen ja alle die Holzpfosten in der Bundesliga sehen, ja? Also,
Alter, wir hätten wahrscheinlich so schnell dann eine Mannschaft mit einer enormen Fanbase, wenn die einfach nur die reanimieren würden, die schon da waren. Also mal ehrlich, die müssten nicht mal dann Zuwachs haben, wenn sie das haben, was sie 2016 da gestaltet haben. Dann soll Nils Klemms zurückkommen. Nils Klemms wird da irgendwie noch wieder in Funktion und macht die Hulzpfosten, was auch immer. Ja, auch die Halle und dort, allein wenn da 500 Leute bei den Holzpfosten in der Halle sind,
So viel passen ja nicht rein. Das ist das Problem.
250 oder so.
Ja, genau. Also dann kostet halt die Karte 15 Euro. Ist dann auch egal. Dafür ist die Stimmung halt geil.
Die Stimmung ist immer bei den Holzpfosten gut. Also auch ich weiß noch, das war so geil da zu spielen einfach, weil immer Stimmung da war. Also ich freue mich, dass die Holzpfosten den Anschluss anscheinend gerade wieder finden und Köln Konkurrenz machen und direkter Vergleich aktuell auch an die Holzpfosten gehen. Ne? Also man muss sagen, die Tordifferenz
ist erstmal so deutlich. Ich bin echt überrascht, bin die Aufstellung von Wuppertal durch.
Jetzt da ist jetzt nicht viel.
Irgendwie, was da jetzt groß fehlt.
Da war ein ganz schlechter Tag Wuppertal und vielleicht ein richtig guter Tag Holzpfosten.
Ich habe auch geschaut, die beiden Torschützen, Haidari, beide richtig viele Tore. Ich dachte, oh, vielleicht neue Spieler, aber die waren auch einfach die ganze Zeit dabei.
Haben sie keine entwickelt. Ahnung. Ne? Entwickelt, finde ich gut. Also,
Mit der Picke schießen, okay.
Ja, Picke. Oh,
das war jetzt, so geht. Okay.
Ach, so geht das. Zack. Nein, die Holzpfosten haben ja auch einen neuen Torwart mit Madi Azizi.
Ja.
Der macht auch, der hat schon beim MCA als zweiter Torwart, wenn er drauf war, gute Leistung gebracht. Und man muss sagen, der hat sich wohl auch weiterentwickelt dann und spielt jetzt bald in der Regionalliga eine richtig gute Runde. Eigentlich in
die Bundesliga. Also Madi müsste jetzt, was er da gemacht hat, ich kenne ja athletisch rein vor 5 Jahren, da war er athletisch schon soweit. Mhm. Ja, nicht davon gesprochen mit Moves und so, ein Stellungsspiel, aber
jetzt ist auch ich glaube, durch die Erfahrung beim MCH und jetzt auch bei den Holzpfosten wahrscheinlich auch die Mentalität nochmal, ne? Die kommt in die richtige Richtung. Ja, welcher Bundesliga-Verein ist bloß nebenan, frage ich mich gerade, wer den nochmal anwerben könnte. Aber unabhängig davon, Holzpfosten-Schwerte, der heißeste Scheiß im Westen aktuell. Die Fußball-Panthers Köln haben auch gewonnen gegen deinen Ex-Club, Primero-Club de Futsal Mülheim. Mhm. Und da muss ich auf ein weiteres Ergebnis aufmerksam machen, und zwar der UFC Münster unterliegt Cheruska Detmold zu Hause mit 2-14. Ich habe gerade schon gesagt, der UFC Münster, da ist echt aktuell uiuiui. Also Vorletzter in der Liga, mit einem Spiel Rückstand. Mit einem Spiel mehr. Gütersloh hat sogar noch ein weiteres Spiel Rückstand auf Münster. Also da unten rauszukommen in so einer neuner Liga, ist ein Akt. Und ich wünsche es Münster natürlich, aber ich wünsche auch niemand anderen da unten zu stehen. Also von daher soll die Leistung entscheiden. Und Münster sieht gerade aus wie ein Relegationsteam. Die müssen dann wahrscheinlich irgendwie, hängt ja irgendwie dann davon ab, ob der Westvertreter aufsteigt, dass die drin bleiben. Ne? Ich glaube, das hängt damit zusammen. Mhm. Ne? Wenn der nicht aufsteigt, ich weiß nicht, das müssen sie uns nochmal erklären, aber so ergibt sich gerade der Sinn, auch wenn er vielleicht falsch ist, wenn die Panthers oder Holzpfosten in die Relegation gehen und nicht aufsteigen, dann steigt der UFC Münster auf dieser Position aktuell ab.
Ne? Boah, ja, sind wir gespannt, was dann noch kommt.
Genau, sind wir gespannt. Das zum Westen und Südwesten
nichts. Nein, ich habe gerade geguckt, leider nicht.
Dann, Frauen. Und dann noch die Frauen.
Da waren Spiele leider auch für uns nicht so positiv, denn wir, Fortuna Düsseldorf, haben verloren gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2-6. Mhm. Rot-Weiß Oberhausen erneut in the game. Und der CC Freisenbruch verliert dann doch deutlich mit 1-13 gegen den UFC Münster. Aber das werden wir bei allen Gegnern, vielleicht außer die Panthers Köln, ja öfter sehen beim UFC Münster. Da sind ja schon wirklich Top-Athletinnen, die dort spielen.
Genau. Futsal Panthers Köln und UFC Münster werden sicherlich da ein Wörtchen oben miteinander austauschen, während der UFC ja schon am ersten Spieltag bei Köln verloren hat. Da gab es ja schon die erste Überraschung oder beziehungsweise
Aber ich muss Ansage. Die Lanze brechen. Ergebnisse sind deutlich näher, also deutlich enger als in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an die TG Neuss.
Ja.
Das war schon fast Kinder im Halle-Style. Das war fast wie Siemensstadt. Sorry, Jungs. Aber so ungefähr war das dann.
So ungefähr. Ja, aber da ist ja nicht zu Unrecht. Es stimmt ja, dass das schon auch hohe Ergebnisse waren. Und wir freuen uns natürlich, wenn Ergebnisse näher kommen, wenn sie nicht mehr so hoch ausfallen, die Differenz geringer wird in den Torabständen, weil das zeigt einfach, dass die Spiele offener sind. Und beim Futsal, wenn wir da von 3 Toren Unterschied sprechen, dann wissen wir auch, ey, das ist ein Spiel vielleicht auf Augenhöhe gewesen. Das ist geil. So entwickelt man sich dann auch weiter. Genau, ist ein Zeichen für Entwicklung, wenn wir enge Spielstände haben.
Ich
So
habe
ist
mal
es.
geguckt, 2017 war hier so ein Spiel UFC Münster gegen Futsalisches Essen, damals noch mit der Frauenmannschaft, 28 zu 0. Boah, das waren dann schon harte Ergebnisse. 24 zu 0. UFC Paderborn gegen Kleve. Das waren so die Frauenergebnisse vor noch nicht mal, ja, 15 zu 0. Panthers gegen Kleve. Ja,
Ja,
das war schon hart.
hart, genau, harte Ergebnisse. Daniel, damit haben wir die Regionalligen durch. Willst du noch eine
Yes.
Verbandsliga machen?
Ja, komm, lass mal Bundesliga. Komm, ich
Obligatorisch.
muss auch gleich ins Bett. Nee, lass komm, Bundesliga.
Du
Bundesliga.
musst ins Bett. Ich habe sogar noch eine Anfrage, also ich habe Rückmeldungen gekriegt, wir sollen uns auch noch mal mit einem kleinen, etwas ausführlicheren Vorausblick auf den nächsten Spieltag fokussieren. Aber wir gucken jetzt erstmal auf den vergangenen Spieltag, Daniel.
Ja,
Und
natürlich.
da willst du irgendwie einen Einspieler machen? Hast du sowas am Start?
Ja, aber letztens hat das nicht funktioniert, weil es dann über den PC ging, also über die aller Lautsprecher. Ich
Okay.
guck das mal, ich muss mal testen. Ich habe es aktualisiert, den OBC. Also mal schauen, was die Einstellung war.
Zur nächsten Folge testen.
Ja, genau.
Gut.
Also übrigens, zu
Dann.
mich, ich habe heute gar nicht so viele Detailinfos, da ich eben doch recht eingebunden war mit den Kindern. Also ich habe jeweils groben Überblick, aber keine einzelnen Szenen oder Torauswertungen.
Ja, mach dir doch nebenbei hier die Highlights an ohne Sound.
Ja, genau, Sebastian, genau.
Mach das doch, dann gucken wir uns das
Geschwindigkeit
live
10.
an.
Ja, aber ich habe
Ja?
genug Punkte. Ich habe genug Punkte.
Oh, das ist gut. Dann fange ich einfach mal an und gebe dir ein paar Vorlagen, damit du mit deinen Punkten andocken kannst. Denn wir hatten ja, wenn man so will, das bis als aktuell und auch ja, zur aktuellen Situation der Bundesliga das Topspiel zwischen dem Stuttgarter Futsalclub und Hot 05. Na, Futsal. Und zwar fand das am Samstag statt um 15 Uhr. Und Daniel, du hast es schon erwähnt, man fragt sich einfach auch nochmal im Rückblick, aber auch schon im Vorausblick. Ganz ehrlich, hat man sich gefragt, hallo, wir haben hier Vizemeister oder deutschen Meister gegen deutschen Vizemeister. Wir haben hier zwei sehr interessante Teams, den ersten gegen den zweiten oder zweiten gegen ersten. Warum kein Stream? Warum kein Livestream? Es hat, glaube ich, parallel auch jetzt irgendwie war nichts anderes Besonderes beim DFB TV. Ja, gut, die Frauennationalmannschaft spielt ja hier und da in den USA gerade. Aber unabhängig davon, es ist natürlich auch interessant, aber was ich sagen will, ist, da darf man schon gerne auch so ein Livestream Stuttgarter Futsalclub gegen Hohenstein
Natürlich,
zeigen.
das ist ein Muss, das ist ein Schlag ins Gesicht aller
Ja.
Vereine. Und das war ja wieder ein Wochenende ohne Livestream. Und da wollen wir, die dann auch immer in der Clubrunde sitzen, haben uns eigentlich auch darauf committet, dem DFB jetzt zu sagen: Also, wenn es keinen Stream gibt an einem Spieltag, gar keinen,
Dann
dann muss es an unsere
abgeben.
Vereine zurückfallen.
Genau.
Also,
Genau,
das ist eine
weil
Katastrophe. Kein
dann macht
Stream.
Stuttgart einfach einen YouTube-Stream auf und
Ja,
hält die
fertig.
Kamera hin und fertig. Braucht nicht mal einen Kommentator. Und es wird geguckt,
Ja,
weil die
und, ey, also
Leute,
mal,
die
und so viel schlimmer als die Leute von diese wirklich nicht Fachleute, die dann für die Ligen da auftauchen und die Kameras da aufstellen. Das ist ja nun wirklich nicht sehr schlimm, das zu toppen.
Ja, aber Daniel, in diesen Highlights zu diesem Spiel sind mir mehrere Auffälligkeiten irgendwie auch aufgefallen, um es mal zu doppeln. Einerseits wurde wieder der Jubel zum Sieg am Ende irgendwie gezeigt, als Anfangssequenz, ne? Dein Lieblingskonzept, schon zeigen, wie es geendet ist
Hey,
und wer
habe ich
gewonnen
aufgeschrieben. Ganz schlimm. Bitte nie wieder. Keine Highlights am
Ja.
Anfang. Ganz schlimm.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Kommentator null Ahnung von Futsal hatte. Denen sind die geilsten Futsal-Momente entgangen, weil es war einfach, und das muss ich sagen, nach Highlights, das geilste Spiel des Jahres bisher. Also wirklich auch, ich fand es nochmal geiler als das Finale zwischen diesen Teams, weil es allein durch die Highlights, allein, wenn du diese Highlights vergleichst, an diesem Spieltag, ist ja echt, wie du schon sagst, Schlag ins Gesicht zum Futsal, des Futsals, weil das Tempo, die Individualtechnik, die Individualtaktik in diesem Spiel allein durch die Highlights so offenbart wurde. Und der Kommentator kann nichts damit anfangen, klar, aber ich erinnere mich an eine Situation. Da nimmt Valente von Hot den Ball mit einer Ballattackier-Finte an und lässt seinen Gegenspieler so geil mit so einem hohen Tempo und Niveau stehen und bricht als Ader durch. Da dachte ich so, oh, da ist, das öffnet mir das Herz. Also wirklich, das lässt das Herz aufgehen. Das, man sieht es so selten in der Bundesliga, so eine geile Ala-Aktion. Und einerseits, der Kommentator hat keine Ahnung, was da passiert. Und gleichzeitig sieht man das halt bei anderen Mannschaften sehr nicht auf diesem Niveau. Und das ist schon ein Zeichen, wenn man das ganz gesehen hätte, hätte man wirklich Futsal auf absolut deutschem Spitzenniveau, deutlich höheres Niveau als die Nationalmannschaft bieten kann, zwischen diesen beiden Teams, muss man einfach sagen. Mhm. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr niveauvolles Spiel.
Total. Also so. Das war, auch die Physis ist mega einfach. Ja. Und man sieht auch, dass gerade in solchen Spielen auf hohem Niveau auch halt auch viel mehr Standardszenen, die zu den Highlight-Szenen gehören, weil sie einfach aus dem Spiel heraus gar nicht so krasse Torszenen immer wieder entwickeln. Das ist auch wieder ein Qualitätskriterium. Wenn es wenig Chancen gibt, dann gibt es halt übermäßig viele Standardchancen. Wir haben ja gesagt, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und genau das siehst du in diesen Spielen, wo du eben bei anderen Spielen, die eher ein Schlagabtausch sind, nehmen wir Pauli, dann eben viele Szenen aus dem Spiel hast. Also ich finde das auch geil, das Spiel. Ich hätte es gerne mehr gesehen. Einfach mega. Ich finde auch der SFC Stuttgart mega. Ist ja fast Comeback. Wir haben am Anfang der Saison überlegt, ob der SFC überhaupt überlebensfähig ist. Überleg dir das mal. Ja, nach dem Auftritt in der Champions League und mit den Spielerproblemen. Und am Ende haben die dann ein super kleines Team, aber die passen richtig gut zusammen. Das ist eine richtig gute Einheit anscheinend. Und haben auch kein Verletzungspech, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und Džinđić ist halt, und hilf mir mit. Unser Torschützenkönig.
Micheski.
Micheski sind einfach, ist halt mega, wie die zwei sich entwickelt haben, aus dem Nichts sozusagen empor aus der Asche. Finde ich geil. Also ich muss sagen, SFC ist super, keine Querelen.
Ja. Dann mit Akcentjevic hinten drin.
Ja,
auch der Neuzugang Robert Lubitsch fügt sich gut ein. Ich finde, man hat sich einfach auch dann, ich will sagen, vielleicht auch die richtigen Spieler abgegeben, um anderen Spielern mehr Platz zu geben, mehr Raum zu geben und dann auch den richtigen nachgeholt mit Robert Lubitsch unter anderem, der dann auch wirklich da nochmal eine Ergänzung aufzeigt, ein sehr kompletter Spieler ist, der vielleicht noch nicht dieses hohe Niveau der Topspieler Micheski und Džinđić zum Beispiel mitgehen kann, also, aber eine ganz tragende Rolle halt auch spielt, vielleicht im zweiten Block, aber das ist eben, die haben nicht viele Spieler, die haben dann da irgendwie 5 Auswechselspieler, von denen vielleicht 3, 4 relevant sein können, aber die liefern alle ab. Und dann Akcentjevic hinten drin, das ist ein so gut ausbalanciertes Kaderverhältnis einfach, das sieht man aktuell, dass sie grundsätzlich defensiv und offensiv individuell und gruppentaktisch, auch dieses Umschaltspiel durch Akcentjevic, hat man auch wieder in den Highlights gesehen, wie schnell der wirklich die entscheidenden Spieler nach vorne ziehen und er die sofort sieht und anwirft. Das ist so gut einfach insgesamt, dass man da, und ich will gar nicht Hohenstein schlechter machen, als sie sind, denn die haben auch einen richtig, richtig starken Beitrag zu diesem Topspiel geliefert. Beide Mannschaften.
In Highlights.
Genau.
Einfach auf Augenhöhe.
Mehr Glück. Deswegen, es war ein bisschen.
Schlechten Wittig an dem Tag bei dem 1:1. Da steht er schon rum wie Falschgeld, dachte ich mir, wo er da steht als Pivot und cover die Mitte halt nicht. Da dachte ich mir, okay, das ist schon Basics. Und dann in so einem Spiel, wenn du diese Basics nicht machst, dann kommt Džinđić einfach einhaken, hoch zum Vertikallauf, bam. Also fertig.
Genau.
Horizontallauf, sorry. Ja, also bam,
dahinter dann, das Tor. Ja, dahinter das Ding, ich glaube, Gabriel Oliveira war dahinter, macht auch einen Fehler, indem man die falsche Ayuda, also falsche Absicherung macht. Mhm. Der läuft nämlich, glaube ich, Wittig rein. Und das Zentrum ist frei. Er hätte eigentlich hier diagonal im Zentrum absichern müssen, halt damit er spätestens beim Durchbrechen in der Schussbahn steht. Glaube ich, war bei der Situation, wenn ich mich an das Tor erinnere, aber es gab auf jeden Fall so ein Tor. Mhm. So das dazu. Weil ich habe jetzt gerade keine Notizen, aber ich glaube, du meinst das Tor. Nee,
genau, ich glaube, das ist das. Also war ein tolles Spiel. Und man muss auch sagen, Trainer, Zuschauer, mega, wenn das stimmt. Ja. Ich konnte nicht abschätzen, ob das da wirklich rankommt. Aber toll. Und alle Zuschauer, dieser Spieltag. Jedes Spiel über 100 Zuschauer müsste so im Durchschnitt maximal sein. Ich muss mal ausrechnen, aber das sieht mir schon stark nach einer der besten Spieltage überhaupt aus. Also fand ich geil. Nur ein Tipp an den, also dieser Kommentator, ne? Also okay, wir sind nicht ganz sicher mit Akcentjevic, aber Akcentjevic, okay, vielleicht heißt er so, aber Ich kann es mir nicht vorstellen, weil da ist, müsste ein E sein, da wo ein IJ ist. Da ist kein E. Akzentovic. Und ganz, ganz schlimm, jetzt ganz neu von ihm, Ribeiro. Da steht Ribeiro. Ja, da steht ja. EI,
ja,
nicht
Daniel, wir sprechen die Namen ja teilweise auch falsch aus.
Ja, aber Ribeiro, wie komme ich denn auf, wie komme ich, da stehen doch die, wenn du selbst Deutsch vorliest, also sehr Deutsch vorliest, kommst du nicht von Ribeiro auf Ribeiro. Das geht nicht. Ja, ja, ist ganz schlimm.
Das nennt man Verdreher.
Also, aber da sind wir beim Thema, was du sagst. Die beschäftigen sich damit nicht. Also lass die doch weg. Ich freue mich doch da nur auf über solche Lappalien. Ganz schlimm. Da sagt doch dann auch keiner, überleg doch mal beim Fußball.
Ja, das fällt ja auch nicht allen auf. Aber mir jetzt einfach aufgefallen, weil ich im Kopf ganz andere Wörter und Begriffe hatte, als die Szenen gesehen habe, als das, was ich von diesem Sport-Fußball-Kommentator gehört habe. Das war für mich einfach von der Sprache, insgesamt auch von den Begrifflichkeiten, nicht Futsal, und dann fehlt dann das natürlich. Das ist die Kritik, die können wir äußern, dafür musste ich auseinandersetzen damit, und dann ist es eine Kritik. Ansonsten ist das Konzept mit den, ich sag mal, mit den entscheidenden Szenen oder schon vorher sagen, wer gewinnt, auch ziemlich arm, finde ich, mittlerweile. Leider. Gut, Daniel, aber kommen wir zu deinen Fortunen aus Düsseldorf. Die haben nämlich gegen Jahn Regensburg gespielt. Mhm. Übrigens, ich habe ja das erste Spiel auf Stuttgart gesetzt, da habe ich ja unseren Tipp gewonnen. Hier habe ich auf Regensburg gesetzt, und was hast du nochmal gesagt?
Ja, ich habe diesen Spieltag hab ich völlig daneben gelegen. Ja, wenn du darauf abziehen möchtest, dass ich natürlich für unser Team gestimmt habe. Ich dachte, Heimspiel, habe vergessen, dass anscheinend, ja, Karneval ist ja bei uns auch sehr stark und ausgeprägt in Düsseldorf, und vielleicht haben der eine oder andere dann doch mal. Denn ich war nicht vor Ort. Ich hatte leider, meine Tochter war krank. Ich wollte den Tag auch mithelfen. Ich war voll eingeplant, habe mir auch echt leid getan. Die Jungs haben einen geilen Job gemacht, um rund um den Spieltag den zu organisieren, weil ich war komplett raus dann. Tochter krank, Fieber, und war echt schade. Wäre ich gerne dabei gewesen, aber ja, was ich gehört habe, war erstmal gute Stimmung. 200 Leute in der Halle, wieder viele Kinder, die über die Schulprojekte das zieht, also an alle Clubs Schulprojekte ziehen. Also das, wenn ihr einen habt, der das irgendwie gerne macht, es gibt auch Geld, die werden bezahlt von den Kommunen, jedenfalls bei uns, wenn man Glück hat, und zieht ziemlich viele Schulklassen an. Und was ich gehört habe, ist einfach, das sieht man auch in den Highlights, irgendwie verpennt. Also ganz komische Fehler, Basic-Fehler bei 2 Tonnen, da liegen ja 4 Mann auf dem, 3 Leute liegen ja auf dem Platz und rutschen da rum, und also ich weiß nicht, was los war. Chancen waren da, auch in den Highlights, aber wie in den letzten Spielen, außer Rečnicek, stimmt die Abschlussqualität nicht, Hunudacek. Wir haben viel zu schlechte Abschlüsse.
Ich würde ganz anders ansetzen. Ich würde an eurer Defensive arbeiten, muss ich sagen. Weil die Abschlüsse irgendwie, da hast du ja De Groot, das ist der beste Feldspieler bei euch. Aber was ich sagen will, ist, guck dir doch einfach das 0:1 an. Alter Falter Fortuna. Schein meinte im Interview, das wäre eine Konzentrationssache. Ich sehe da nicht den Konzentrationsfehler. Die laufen alle von Torwart aus gesehen auf die rechte Seite, auf Pörsch. Wirklich. Sind alle auf der Seite. Auf den Pivot laufen 2. Die anderen gucken auf den Ball. Hinten Haddison, auf der anderen Seite blank, der ganze Raum frei. Pörsch hat die Qualität, das zu sehen. Das ist auch sehr wichtig. Das ist ein Zeichen von Qualität. Der sieht den Raum im Augenwinkel, spielt ihn rüber, und Haddison kann mit denen dann machen, was er will, weil 2 rutschen rein, daneben, was auch immer. Du hast es gerade schon gesagt, die liegen auf dem Boden. Es ist dann eigentlich nur noch eine Nummer, die man runterspielen muss, weil komplettes Chaos in der Defensive herrscht. Und diese fehlende Struktur oder auch Gruppen- und individualtaktischen Grundlagen bei Fortuna, die bereiten mir Sorgen in der Defensive, weil das wiederum ein Kennzeichen dafür ist, dass keine Entwicklung da ist. Und deswegen steht man jetzt mit 6 Punkten eben nicht irgendwie, wo man eigentlich mit diesem Kader hingehören kann, auf Platz 5, 4 oder so. Das kann man hin mit so einem Kader, mit der Breite und auch mit einem Rečnicek und Hudacek und De Groot im Tor, der sich auch entwickelt hat, finde ich. Auch Fedor Brack, alle werden eigentlich, können besser werden. Aber dieses Spiel hat gezeigt, dass diese Entwicklung noch nicht entsprechend stattgefunden hat. Und dann steht nämlich jetzt in der Tabelle halt auch wieder unten drin. Und weil man diese Basics nicht drauf hat. Und da frage ich mich dann, warum lernt man das nicht? Warum hat man diese, allein die Raute, die du immer anzeigst.
Alleine wenn du siehst, wie wenig Leute auf der Bank von Jahren waren. Ja, waren ja, drei Leute auf der Bank. So, und dann noch Marquinhos, der nun wirklich nicht vor Fitness strotzt. Ja, und super Pivot an sich, wenn er den Ball hat. So, aber erstmal, also ich weiß nicht, dann nur am Ende Flying spielen, warum denn nicht mal am Anfang, aber das gibt es Woche für Woche, mal super hochpressen, aber auch mal Flying am Anfang auspacken. Jahn hat nie gut ausgesehen bei Flying bei den Spielen bisher in der Saison. Wir haben eigentlich Christe Groth und warum dann nicht das von vornherein forcieren, am Ende unter Druck und noch mit Pahl. Oh, da weißt du auch, schon in den letzten Spielen war das immer Pass, da brauchst du sichere Passgeber. Pahl ist ein super Strukturspieler, ich mag ihn total, aber nicht in der Situation. Mhm. Nicht da. War schwer, also war einfach alles Bananen an dem Tag. Also das passiert und man muss ja auch Jahren sagen, weniger Chancen
effizient,
top rausgeholt, super effizient, mit den wenigen Spielern, da kompensieren ja viele mit guter Fitness oder mit gutem taktischen Verhalten, im Tor eine sichere Bank, auch jetzt in dem Spiel auf jeden Fall, haben die stark gemacht, muss man sagen, Auswärtsspiel, ja, und trotz dessen toll, also da freut man sich jetzt, Fortuna Brille wieder abgenommen. Mega für Jahn, weil sie haben lange für das Projekt gekämpft, Bundesliga, und beweisen jetzt richtig schön, dass sie immer recht hatten, dass sie da
rein sind. Aber einen Punkt muss ich jetzt mal erwähnen. Ne? Also ein wichtiger Punkt. Ich habe ja mit den Jahn-Verantwortlichen gesprochen, als sie letzten Spieltag beim MCH gespielt haben. Das war ja ein ganz knappes Ding. Und da muss ich auch sagen, die nutzen in den entscheidenden Phasen die Chancen. Ja, das muss man sagen. Also die machen die Tore zur richtigen Zeit und das haben sie gegen Fortuna auch bewiesen. Weil Fortuna war jetzt nicht deutlich schwächer, wenn man die Highlights betrachtet. Ich habe es auch nur in den Highlights gesehen. Man hatte Chancen, Abschlussqualität lässt zu wünschen übrig, und wenn dann noch defensiv solche gravierenden Fehler kommen, hast du keine Chance. Sorry, dann gehörst du auch nicht in die Top 5. Aber Jahn Futsal, ein Hinweis, ihr habt jetzt 15 Punkte. Ich denke, die Liga ist gesichert, ja, mit 15 Punkten. Jetzt kann man doch mal das Versprechen einlösen, U19-Spieler in die Bundesliga einzubinden. Denn man braucht sie ja eigentlich. Der Kader ist relativ dünn. Man hat zwar Heterich, heißt er, glaube ich, ne? Der ist auch, gefällt mir auch gut von dem, was ich sehe. Aber man dürfte jetzt mal U19-Spieler mit in den Kader reinnehmen, um Spielpraxis zu geben, weil man halt einen guten Stand hat in der Bundesliga. Und ob du jetzt am Ende Dritter oder Vierter wirst, das ist Jacke wie Hose, wenn du danach in der Saison Talente ausgebildet hast, mit denen du dann auf jeden Fall Dritter oder Zweiter wirst. Das ist eben der Punkt. Ich finde, hier muss man jetzt mal anfangen, auch mittel- bis langfristig weiterzudenken, wenn man auch daraus einen Gewinn ziehen will, weil irgendwann ist der Point of No Return. Irgendwann ist es zu spät, diese Spieler einzubringen. Ich glaube, in der Rückrunde wäre es vielleicht schon zu spät, weil dann wieder Druck kommt, weil dann will man eine Platzierung und dann kommen die Playoffs und dann ist eh kaum eine Chance für Spieler, neu dazuzukommen. Deswegen aus meiner Sicht, Jahn, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um ein Talent aus dem U19-Förderprinzip bei euch zu bringen. Es gibt welche in der U19 der deutschen Nationalmannschaft. Warum nicht einfach diese Spieler jetzt in den Bundesliga-Kader mitnehmen, wenn es geht. Man muss sie ja nicht 40 Minuten spielen lassen, aber gib denen einfach mal ein Intervall oder zwei, weil man kann es doch jetzt. 15 Punkte. Nächstes Mal gegen Weilimdorf, ja, okay, wird nochmal knapp vielleicht, aber man hat 15 Punkte. Wenn das Ziel war, die Liga zu sichern und in den Playoffs zu sein, dann würde ich sagen, Chapeau, habt ihr jetzt wahrscheinlich geschafft. Und jetzt könntet ihr U19-Spieler einbringen. Würde uns und dem deutschen Futsal und euch sicherlich weiterbringen, vor allem mittel- bis langfristig. Wenn ihr dieses Konzept fährt, das ist meine Meinung dazu, weil ich hoffe und wünsche natürlich, dass man ja da diese Entwicklung auch nutzt. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn, und dreimal um
nächstes Spiel. Eigenen Schwanz. Genau, hast du gemacht.
Nächstes Spiel. Gut, nächstes Spiel, mein Lieber. Wir hatten dann natürlich das Spiel, wo ich zu Besuch war, den MCH Futsal Club Bielefeld gegen Wacker Eagles. Und das war natürlich, wenn man so will, neben Stuttgart und Hohenstein, was natürlich das Topspiel war. Aber hier ist sicherlich das spannendste Phänomen mit den interessantesten Vorzeichen gewesen. Denn aus meiner Sicht ist der Sieger dieses Spiels jetzt erstmal vom Abstiegskampf so ein bisschen befreit, zumindest mental. Beziehungsweise ist der Verlierer wirklich in den Abstiegskampf reingezogen worden. So will ich es mal besser sagen. Und der MCH gewinnt gegen Wacker 3-2. Und ich kann kurz das Spiel schildern. Wacker aus einer kompakten Defensive gespielt in der ersten Halbzeit. Die ersten, kann ich dir sagen, ersten 17, 18 Minuten war das wirklich ein starkes Spiel von Unsicherheit, stark geprägt, also oder auch taktischen Abtasten. Beide Mannschaften hat man angemerkt, die wollen das Spiel nicht verlieren. Ja. Und dann hat Wacker eine Situation, Tempo-Gegenstoß, glaube ich, war es. Und dann, ja gut, auch von Elesi dann mit einer Drehung das Ding reingemacht, 1-0. Und muss sagen, von den Spielanteilen dachte man sich so, okay, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Der MCH hatte schon ein bisschen mehr. Wacker aber durchaus auch hier und da mit Chancen. Das muss man auch so sagen. Es hat im Futsal durchaus gängig und der Kader war auch gut besetzt bei Wacker. Also man hat sein Team dabei gehabt. Garnitis für mich mit einem super Spiel, bis auf halt die entscheidende Situation dann vielleicht. Aber dann kam Bollwig direkt in der gleichen Minute. Man hat jetzt ist das Visier offen und jetzt gehen beide Mannschaften drauf. Bollwig, 18. Minute, direkt geantwortet 1-1 und 19. Minute kommt durch so einen dämlichen Fehler im Aufbauspiel. Beziehungsweise nicht im Aufbauspiel, sondern im Offensiv. Ich glaube, das war ein Einkick oder sowas, der dann oder ein Pass von außen. Ich kann mich kaum noch erinnern daran, aber Tarik Hatzjavtic macht dann das Ding ganz clever rein. Aus meiner Sicht kann Pacheco vielleicht noch einen Schritt früher rauskommen dort. Ja, gut, aber in der zweiten Halbzeit ging es dann wieder, also 5 Minuten abtastend und dann beide Mannschaften offenes Visier. Und man hat gemerkt, je länger und älter das Spiel wurde, desto emotionaler wurde es. Man hat auch gemerkt, da wo die Kräfte schwanden, da kamen die Emotionen stärker heraus. Und das war eher bei Wacker. Und da muss man sagen, das hat der MCH sehr gut gemacht. Man hat den Ball sehr gut laufen lassen und hat dann auch durch Furkan Aas, der nach langer Zeit wieder dabei ist und auch ein ganz wichtiger Spieler ist für den MCH, das 2-2 gemacht. Richtig schön ausgespielt, schöne Laufbewegung von Aas in die Tiefe. Hat sich auf den Pivot gesetzt. Sein Gegenspieler, ich glaube, es war Tarik Hatzjavtic, hat es nicht hingekriegt, ihn zu beobachten. Er hat nur auf den Ball geguckt, individual taktisch, also schwach. Und Furkan Aas kriegt den Ball
schön. Das hatte ich bei Tarik auch stehen.
Ja. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Also der hat Ansprüche, hat er schon mal im Interview formuliert, die wollen so weit lernen, bis sie ganz oben sind. Ich glaube, die sind jetzt erstmal so weit, dass sie da erstmal unten rauskommen müssen. Und da hat Aas das gut ausgenutzt. Aytürk Getschim, wunderschöner Pass, muss man sagen, schön in die Tiefe. Berichte ich jetzt halt, weil ich es gesehen habe. Und dann, beim Stand von 2-2, hat der MCH voll Druck gemacht und dann kam es zu einer Situation und die war ganz interessant. Erstmal muss man sagen, Wacker sehr schnell an der Foulgrenze, schon 30. Minute mit 5 Fouls. Da war klar, hier gibt es noch einen 10 Meter bei dieser Emotionalität. Aber pass mal auf, was dann passiert ist. Das sieht man in den Highlights ja auch ganz gut. Der MCH irgendwie völlig disbalanciert nach vorne, wieder mit 4 Mann nach vorne gelaufen. Also wenn man sowas macht, ist das wirklich sehr gefährlich. Göde fängt den Ball ab und wirft sofort oder rollt sofort ab an Garnitis. Der läuft dann mehr oder weniger von der Mittellinie allein auf Pacheco zu. Und dann kommt natürlich Matic im Vollsprint hinterher. Und dann gibt es eine Szene, wo man denkt so, oh, das könnte eine Notbremse sein. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mir kaum eine Meinung dazu bilden. Ich kann aber meine Wahrnehmung live reflektieren mit den Videobildern. Und live habe ich auch direkt gesagt, der will da nur das Foul. Das ist keine Notbremse. Das haben die Schiedsrichter sehr gut entschieden. Weil er lässt sich erst fallen, bevor Matic ihn berührt. Dann läuft Matic dann hinten rein, als er schon im Fallen ist. Da dachte ich, gute Entscheidung der Schiedsrichter. In den Videoaufnahmen, ich habe sie dann in Zeitlupe immer wieder angeschaut, ich habe ja das ganze Spiel nochmal dann gekriegt, war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber unabhängig davon, muss man sagen, war das mit die entscheidende Situation, denn daraus entstand etwas, was Wacker das Genick gebrochen hat. Direkt im Gegenzug wird Matic dann gefoult, sechstes Foul durch Elesi. Der 10 Meter geht aber gar nicht rein. Aber was vor dem 10 Meter passiert, ist dann das, was Wacker den Genickbruch gegeben hat. Pacheco will, glaube ich, Garnitis, also ich habe das auch gesehen und die Videobilder haben es ja auch eigentlich fast gut aufgezeigt, gibt ihm erstmal die Hand oder will die Hand ihm zum Aufstehen geben. Und wir wissen nicht, was da dann passiert ist, aber Garnitis schubst ihn und reißt ihn irgendwie runter. Dann steht Pacheco wieder auf, vielleicht auch recht provokativ, recht nah an Garnitis und wird wieder weggeschubst. Und ich frage mich, was geht denn Garnitis vor? Der weiß, der hat eine gelbe Karte und alles ist ruhig und alle gucken eh dahin. Und ja, dann hat der Schiedsrichter eigentlich, sehr, also manch einer sagt auch unglücklich natürlich, aber Pacheco hat es sicherlich auch clever gemacht. Der wusste, dass er gelb hat und dann, warum soll er da nicht da irgendwie vielleicht dann ein bisschen näher aufstehen? Ich weiß nicht. Ist es grenzwertig gewesen, aber die gelbe Karte ist sicherlich dann verdient gewesen. Dann musste Ganitis runter. Und das war der Genickbrecher, weil dann war klar, jetzt kannst du den 10 Meter reinmachen oder du verschießt ihn und hast dann 4 gegen 3. So. Und in diesen 4 gegen 3 fällt dann das 3 zu 2. Und mehr oder weniger direkt nach dem 3 zu 2 Elesi mit einem Foul, ja, im Flying Ballverlust, und dann foult man, kriegt eine gelbe Karte dafür und beruhigt sich nicht mehr. Er kommt nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber er hat ja auch keine rote Karte gesehen, weil er auch nicht beleidigt hat oder sonst was. Aber seine Art, seine aggressive Art hat den Schiedsrichter dann auch, manch einer würde sagen, überhart, weil es war schon hitzig. Ich fand sogar geil, dass Aytürk Getschim, das hat man im Live noch besser gesehen, den Schiedsrichter gesagt hat, jetzt hör auf, gib ihm keine gelbe Karte dafür. So, ne? Hat wirklich den Schiedsrichter mehr oder weniger gesagt, ey, jetzt mal hier locker, mach keine gelbe Karte nochmal, weil dann fliegt er vom Platz. Also das fand ich schon stark von Aytürk Getschim. Aber der Schiedsrichter hat sich dann dazu verpflichtet gesehen, nochmal eine gelbe Karte zu zeigen, und Elesi 2 Minuten vor Schluss oder 1,5 Minuten vor Schluss raus. Also Wacker am Ende zu dritt verloren, kam auch nicht mehr vor das Tor großartig zu dritt. Da war nichts mehr, haben dann nochmal mit dem Flying, also 4 gegen 4 gespielt, war aber nichts mehr. Meine Einschätzung zum Spiel, der MCH gewinnt sportlich gesehen durchaus verdient, aber auch nur in diesem Ergebnis knapp, ja, hatte mehr fürs Spiel getan, am Ende mehr Mut gehabt, und Wacker hat sich das aber selbst, das Ei selbst ins Tor, also wie soll man sagen, es war einfach selbst verschuldet durch diese roten Karten. Schiedsrichter, mag ich kaum eine Aussage zu geben, aber es gibt Schiedsrichter, die wären vielleicht nicht mit 2 roten Karten hier gekommen, vielleicht nur mit einer. So, das dazu. Das ist meine Einschätzung zum Spiel. War jetzt auch recht ausführlich.
Ja, ja. Die epischen MCH-Berichte, die kennen wir ja schon.
Naja, du hast ja keine epischen Fortuna-Berichte gerade, weil du nicht da warst.
Ja. Lieber. Ah ja, stimmt. Ich kann dir da zustimmen von den Highlights, obwohl ich natürlich ein paar, nur von den Highlights her, etwas mehr Plus für Wacker gesehen habe. Aber alles gut. Ich finde halt, bei Wacker ist in der Defensive weiterhin dieses Einrücken echt ein Riesenproblem, das gegenüberliegenden Alas. Ja. Es ist echt ziemlich oft da eigentlich Raum. Und gerade Tarik Hatzijavtic, den du angesprochen hast, der hat mich wieder verwundert mit echten Aussetzern in der Defensive. Also wir reden hier von einem Nationalspieler, ich sehe das nicht. Ich sehe das
aktuell erweiterter nicht. Kader ist er, ne?
Erweiterter Malik Kader oder wie auch immer. Also wer da einmal alles drin rumschwirrt, sehe ich nicht. Also das war wirklich, wie du schon sagst, schaut nur auf den Ball, bleibt stehen, kein Covering, macht vorne halt ein paar Buden, ja? Ja, okay, machen aber andere auch. Dann, wenn man das macht, also wenn man das als Maßstab nimmt, dann müssen hier ganz andere Namen mit. Also die auch genauso gut nach vorne agieren. Und dann, ja. Aber ein Name, warum, ich weiß nicht, ob er hier eben Griech oder Deutsch ist, aber Ganitis als Pivot, der hat hier richtig gute Moves in den letzten Spielen immer wieder gezeigt als Pivot, macht genau das, was ein Pivot tut.
Ja.
Warum nicht zur Nazio einladen? Kann sein, klar, er ist Grieche, aber gut, Oliveira hat man auch eingeladen, noch bevor er die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, meine ich. Der war schon dabei beim Training. Und wir haben keine guten Pivots. Ja, wir haben ja gar keinen Pivot, der dieses Spiel mit dem Rücken zum Tor macht. Von daher, warum nicht probieren? Warum nicht Manganitis mitholen? Ja, ist man wieder, da ist man wieder alles zu starr auf dieselben Spieler, Jahr für Jahr für Jahr. Immer dasselbe. Es gibt Spieler da draußen.
Die Frage ist halt, wie stark ist auch so ein Spiel der Nationalmannschaft überhaupt auch in der Grundphilosophie auf ein Pivot gedacht? Es gibt ja nicht mal diese Bezeichnung bei der Nationalmannschaft, der Pivot. Es gibt dann die 5, ne, die dann den Pivot irgendwie darstellt. Aber ist das nicht auch, allein der Pivot ergibt ja einige taktische Aspekte, die total wichtig sind, die situativ sind, die Tiefe und Breite erzeugen und wirklich Probleme erzeugen. Und wenn du so einen Spieler hast, dann musst du deine Taktik auch an diesen Spieler auch teilweise anpassen. Und ja, Ganitis zeigt auf jeden Fall Ansätze, die habe ich auch im Spiel gegen den MCH gesehen, die auf die Idee kommen lassen, das wäre einer, der sowas umsetzen kann. Ich muss aber sagen, auch defensiv, sorry, also defensiv.
Ja, natürlich, ist, aber wir argumentieren ja seit Jahren, dass irgendwelche Spieler da reingeholt werden. Ich muss immer wieder an die Zweier von Futsal Allgäu erinnern. Die hatten auch keine Voraussetzungen. Die waren einfach da Und da, kann man, da war immer die Motivation, ja, die kommen ja dahin, weil sie Voraussetzungen mitbringen, um sich dann den Rest, den Feinschliff in der Nazio zu holen. Ja, da, das kann ich ja hier genauso anbringen, aber ja, das ist immer dieses Selektive, das ist alles nicht mehr transparent für mich. Also, weil es ist einfach viel zu starr, der Kader, aber das haben wir schon so oft episch.
Ja. Naja, diskutiert. Der Kader, der lebt jetzt davon, dass der Hohenstein-Block entstanden ist, finde ich. Also Gabriel Oliveira und Dres und dann dazu Memosch und, und Wittich hast du einen sehr starken Block. Also dadurch ist das Level gestiegen in der Nationalmannschaft, durchaus. Dann haben die Torhüter sich gut entwickelt, vor allem Wiegels. Du hast also da schon Effekt. Ob der dann durch die Nationalmannschaft ausgelöst ist, das würde ich mal in Frage stellen. Aber eben, das ist der Punkt. Die Nationalmannschaft muss sich ja auch weiterentwickeln über die richtige Spielerauswahl und durch auch Diversität. Und wir leben in einer sehr auch aktuell dynamischen Phase im Futsal. Es kommen neue Gesichter oder es haben sich Leute jetzt auch etabliert über die anderthalb Saisons. Und Kanitis ist so einer. Der hat jetzt diese Erfahrung, die Wettbewerbserfahrung und wäre jemand, der jetzt sicherlich keine richtig schlechte Leistung bringen würde, wenn er auf einmal bei der Nationalmannschaft wäre. Mhm. Ich denke, er hat auf jeden Fall Elemente und ja, die Voraussetzung, um da mitzuhalten, in gewissen Grad. Also schade. Ja. Und wir reden, werden auch noch von anderen Spielern reden, die sicherlich demnächst ins Sichtungsfeld kommen müssen, weil sie in der Bundesliga einfach...
Wir reden schon seit Wochen von diesen Spielern, aber okay.
Ja, wir reden dann wieder darüber.
Lass mal einen Blick auf die Zeit. Nochmal zwei letzten Punkte noch. Ich habe noch einmal hier aufgeschrieben, wer war eigentlich Lizenzinhaber bei Wacker auf der Bank? Weil Ali Yazar hat keine entsprechende Lizenz. Wird spannend, was da
sagt uns passiert. Genau, soll uns mal sagen, weil es steht auch nur bei fußball.de halt nur Ali Yazar. Yazar als Trainer. Wenn der nicht die Lizenz hat, dann haben die da das ist ein Regularienverstoß. Ne? Mhm. Also dann hätte man hier auch noch der MCH im Umkehrschluss noch den grünen Tisch verlangen können. Was ist das denn für die Bundesliga? Das ist schade. Also bitte mal um Aufklärung, wer davon von den Spielern vielleicht als Spielertrainer da eine A-Lizenz Fußball hat oder eine B-Lizenz Futsal?
Genau, sind dann wahrscheinlich die gesperrt sind, jetzt wieder an die Linie dürfen.
Genau, die Lex-Lukas-Kuhl-Regel.
Ja, ja. Und ich habe noch aufgeschrieben, einmal Göde hat mir echt leid getan. Ich habe da noch hingeschrieben, Kniescheiben-Roulette, weil als er dann in dem 6 Meter oder 10 Meter gegen Getschim stand und das Ding knallt mit voller Wucht gegen sein rechtes Knie, boah, ich dachte, der sucht gleich seine Kniescheibe hinter dem Tor, ne? Also das ist schon hart.
Dafür hat der Schoner hoffentlich schützend gewirkt.
War ein schönes Torwartduell. Also Pacheco gegen Göde war geil, waren super schöne Paraden dabei. Die beiden sind eigentlich zu den Top, gehören mit zu den oberen Dritteln der Keeper einfach.
Aber Torwart ist ein guter Übergang zum nächsten Spiel.
Ja.
Zum FC St. Pauli und TSV Weilendorf. Ich habe schon mit ein paar anderen Leuten
über dieses Spiel... Wir haben übrigens 1:30. Also wir müssen... Ja,
Daniel, ich gönn mir jetzt noch zwei Sätze und dann kannst du gerne das Spiel kurz durchgehen und dann... ich will aber zwei Thesen raushauen.
Ja.
Einerseits, Weilendorf kriegt es immer noch nicht geschissen. Ist einfach so. Die spielen gegen Pauli. Wenn man sich die Tore, die man schießt gegen Pauli, anschaut, dann sieht man einfach die Schwächen von Pauli. Und wenn Weilendorf das über 40 Minuten nicht ausnutzen kann, dann zeigt das immer noch, dass hier immer noch der Fiat fährt. Immer noch. Das einerseits. Und dass man da so glücklich am Ende gewinnt, ist jetzt, das ist wirklich sehr glücklich gewesen, aus meiner Sicht. Dann Torwart, habe ich gesagt, ist eine gute Brücke. Marco Vukovic, finde ich teilweise bei den Gegentoren, alter Falter. Also ich fand den nicht gut. Ich finde den auch in den Spielen insgesamt irgendwie nicht gut. Ich finde ihn von seiner taktischen Voraussetzung, finde ich ihn nicht gut. Also ich hätte mir vorgestellt, bei Weilendorf steht ein Top-3-Torhüter oder sowas im Tor. Den finde ich nicht mal Top-5 in seinen taktischen und teilweise dann in der technischen Anwendung, weil das gehört dann ja dazu, in dem richtigen Moment, die richtige Technik, auch nicht gut. Bei den Gegentoren 1, dann gibt es noch einen Schuss, der reingeht, da denke ich so, sorry, was macht der da in dem Moment? Das als Hinweis nochmal oder als Auffälligkeit, wenn man über Spieler spricht, der Rest, der kommt sowieso nicht auf Touren. Also ich habe das Gefühl, die kommen irgendwie nicht auf Touren. Ich weiß nicht, ob der Trainer das da irgendwie jetzt rumreißen kann. Ich weiß nicht, was da los ist in Weilendorf, aber es wirkt immer noch wie Fiat Futsal. Und Respekt an Pauli, dass die da so einen Kampf abliefern, aber dann wieder am Ende so verkacken, innerhalb einer Minute 2 Tore und das dann noch relativ frisch, vielleicht auch naiv, dann bei 6-6 war es dann am Ende, den Ballverlust haben, so anstatt da einfach zu sagen, ey, 6-6 ist cool und jetzt nochmal vielleicht eine Situation schaffen, aber nicht da so offen auf einmal den Ball verlieren. Dann hat man auch leider seine Arbeit nicht belohnt, Ne? Schade eigentlich. Pauli macht schon Spaß, wenn man sie in den Highlights sieht. Die machen Spaß. Es sind schöne Tore. Oh Gott, ich wollte nur zwei Sätze machen, aber ein Punkt noch. Super kreative Sachen. Tore, wo du denkst, die machen andere Mannschaften nicht. Erste Tor, einfach draufgehalten, wo du denkst, andere Mannschaften denken, hier ist die Schussbahn zu, machen sie es nicht. Die schießen einfach. Und diese Überraschungseffekte führen dazu, dass auch Futsal-Mannschaften gegen Pauli Probleme kriegen, weil sie mehr oder weniger jetzt erwarten, ich habe meine Defensivtaktik, aber Pauli macht einfach was anderes. Die sind einfach dann, also situativ. Und das ist das Schöne. Das ist wirklich so ein bisschen Straßenfußball, der da reinkommt, wo man aber sieht, dass das Futsal ist am Ende des Tages. Kleines Feld. Und die spielen in dem Moment also in gewissem Grad sehr kreativen Futsal. Und nur so können sie natürlich auch die Dinger so knapp halten, weil sie zu überraschen verstehen. Aber 50% dieses Ergebnis geht auch auf Weidendorf, denn dass es so knapp sein ist oder war, liegt auch daran, dass Weidendorf einfach keine Konstanz hat.
Ja, aber auch weil Vukovic einfach im Tor war das. Also wo war Pless? Also das ist für mich ein riesen Knackpunkt. Ne?
Ist dir also auch aufgefallen?
Ja, natürlich. Das war ja nicht zu übersehen. Also ich habe 3, 4 Tore nicht verstanden, warum die da so passiert sind. Das ist schon Hammer. Ich habe mir auch wirklich bei Pauli aufgeschrieben, dass Pauli dahingehend wirklich, was du sagst, dieses alternative Spiel, so wie sie agieren, mega ist für die Liga, ist anders, ist nicht so eingestaubt, bringt halt andere Spiele hervor. Ja, und das ist halt einfach kreativ und ist einfach anders und es macht dann Spaß, hier halt mal ein anderes Spiel zu sehen mit vielen Individual-Fernschüssen, Aktionen, whatever, irgendwelchen langen Einkick, hohen Einkicks. Ist finde ich echt, echt gut. Und ich hätte es Pauli tatsächlich auch gegönnt, hier in dem Spiel den Punkt zu holen. Wenigstens ein Punkt, ne? Das muss man ja eigentlich sagen.
Ja, und hätten sie sich sicherlich verdient.
Ja, so und die Abschlüsse sind einfach gut von Pauli, wenn man das sieht. Und da fragt man sich ebenfalls, wie das eben diskutierte Thema, warum nicht mal jemand eingeladen wird für die Sachen. Ja, und Renner im Tor, ich fand, der hat einen guten Spagatschritt drauf. Nicht schlecht. Manchmal dreht er sich dann halt dann durch zu viel weg und so, aber das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das ist ein guter Keeper, ein junger Keeper. Freue mich
ja,
da mehr.
Ja, hier
zu
und
sehen.
Da bei Gegentoren auch unglücklich gewesen, aber das sind, okay, das sind Lernprozesse.
Genau.
Ganz
und
normal.
180 Zuschauer finde ich auch stark. Also, wenn das so passt, war ein tolles Spiel. Ja, also Pauli macht sich, Pauli ist dabei.
Ja. Und ich, das ist wirklich, also Pauli kann man hier Credits geben, weil es einfach eine andere Art ist, die vielleicht mittellangfristig nicht erfolgreich ist, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nach 7 Spieltagen spannend ist. Aber man hat auch nur 9 Punkte. Also man wird jetzt langsam auch nach unten durchgereicht. Man muss also jetzt auch Lerneffekte haben und gleichzeitig auch nochmal den Punkt, Daniel, 7 Spieltage, jetzt hat man die Spieler gesehen. Jetzt hätte ja die Nationalmannschaft mal die Möglichkeit, weil die Qualifikation jetzt pausiert, für den Dezember vielleicht mal einen Pauli-Spieler einzuladen. Das würde mich freuen, weil es gibt ein, zwei, die hier sicherlich neue, vitalisierende Elemente einbringen könnten in die Nationalmannschaft. Gut, letztes Spiel. Penzberg, Hamburg.
Ich habe nicht viel stehen. 3-11, altes Thema, keine Futsal-Defensive, viel zu viele Größe, Löcher, was will man da jetzt? Viel zu erwarten. Locher war jetzt auch nicht so seine besten Spieler, kam ein, zwei Mal wirklich dick zu spät. Warum immer Flying? Ich verstehe mal nicht, warum Teams dann, wenn es dann eng wird oder wenn der Abstand zu groß wird, nicht erstmal Full-Court-Pressing versuchen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, den Druck auf den Gegner irgendwie zu erhöhen. Dann immer dieses Flying, das hat ja auch Penzberg dann das Genick gebrochen. Gerade wenn man das nicht macht. Auch immer Halbfeldverteidigung verstehe ich bei Penzberg auch nicht. Warum steht man nicht einfach tief? Warum mauert man sich nicht ein und spielt auf die Konter und versucht da vielleicht im Training eine
also
Konter.
Also noch tiefer, weil Penzberg vielleicht es so wahrnimmt, dass Halbfeld schon tief ist. Ne?
Ja,
noch
das
tiefer.
Kann natürlich sein. Ja, genau. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, 110 Zuschauer, okay, sehr gut für Penzberg. Waren viele Kinder da, finde ich ganz toll. Mhm. Aber in der Halle wirkt es auch, haben wir ja auch diese runden DFB-Aufkleber, die sind einfach Kacke. Ich will es aber, die sind einfach Kacke. Ja, die sind zu klein, die einfach, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, was der
willkürlich
DFB dabei gedacht hat.
Hingepackt in der Bundesliga.
Ja, richtig. Irgendwo wird das immer hingeklebt auf den Feldern. Das Beste wäre gewesen, einfach diesen 3-Meter-Kreis für die Mitte zu machen und fertig. Ja, einfach schön die 3 Meter, dann hat man das. Dann gibt es auch nicht mehr die Diskussion, wie damals Kreis geht.
Ich habe zu den
Mehr habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben.
Ich habe zu dem Spiel auch nur 2 Punkte. Mir wurde gesagt, dass das mit den Highlights und den ganzen Spielen nicht ganz so realistisch rüberkommt, weil Penzberg schon auch Lorov ein paar gute Aktionen hatte. Aber natürlich, die entscheidenden Situationen werden natürlich gezeigt und die waren nicht so gut von Lorov. Mhm. Klar. Und 2. Punkt, was soll man zu dem Spiel sagen? Herzlichen Glückwunsch den HSV Panthers und herzlichen Glückwunsch an Stankovic, der ist nämlich Vater geworden. Und deswegen war er nicht dabei. So, und das ist das, was du, glaube ich, aus diesem Spieltag mitnehmen kannst. Und gute Besserung am Mo Labiat, denn der hat, glaube ich, irgendwie eine Kopfverletzung erlitten. Ich glaube, vielleicht sowas wie Gehirnerschüttung, ich hoffe nichts Schlimmeres. Musste auch über Nacht meines Wissens nach in Hamburg bleiben, in München bleiben. Ich hoffe nichts Wildes und deswegen gute Besserung an Mo von hier aus, von uns. Mhm. Ja, aber Hamburg oder die HSV Panthers jetzt dann am nächsten Sonntag gegen FC St. Pauli. Deswegen lass uns schnell noch Tipps machen und wir versprechen, beim nächsten Mal machen wir auch einen etwas ausführlichen Vorausblick. Heute.
Einen wichtigen, können wir nicht mal diskutieren. Aber Penzberg ist die Frage, im Winter tolle Transfers oder Abbruch der Saison? Ui. Weil das steht für mich auch noch im Raum. Was passiert in Penzberg? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so weiterspielt. Und dann dann die ganzen Investitionen, die Zeit und dann verliert man jedes Spiel zweistellig und dass man das in diesem Verein toleriert. Aber das können wir nächstes Mal auch diskutieren.
Irgendwann ist man auch rechnerisch einfach weg wahrscheinlich. Ne? Also dann weiß man, wenn man sobald man 9 oder 10 Punkte Rückstand hat, weiß man auch, das kriegt man in der Rückrunde vielleicht nicht mehr gebacken. Ne? Gut, aber das ist eine wichtige Frage. Und werden wir weiter verfolgen, genau. Gucken wir uns jetzt die nächsten Spiele an und wir geben einfach nur Tipps ab. Und beim nächsten Mal, für den übernächsten Spieltag, gibt es auch ausführliche Vorberichte, beziehungsweise schätzen wir auch mehr ein. Dann kommen wir auf den nächsten Spieltag. Jahn Regensburg gegen TSV Weidendorf, das Live-Spiel. Ist es ein Live-Spiel? Wird das übertragen? Ja, ne? Hast du gesagt.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Genau. Was sagst du?
Ja, HSV.
Warte mal, Jahn Regensburg gegen TSV Weidendorf.
Ach so, jetzt war ich bei HSV gegen Pauli.
Das wollte ich, habe ich schon erwähnt, aber das können wir gleich noch machen. Sag mal an, Regensburg gegen Weilendorf.
Ach so,
nochmal?
Jan.
Jan. Okay, ich sag auch Jan. Vielleicht reizt das den Fiat, ein bisschen mehr PS rauszuholen. Dann Hohenstein gegen den MCH.
Hohenstein?
Ja, ich gehe auch eher von Hohenstein aus. Dann Wacker gegen Fortuna.
Fortuna?
Ja, ich gehe auch, jetzt weil ohne Elesi und ohne
Danitis. Sind noch die 2.
Alter, wenn Fortuna das nicht gewinnt, dann sind sie auch, dann sind sie verdient auf dem vorletzten Platz, weil dann mit einer Niederlage wären sie dort. Ist auch ein wichtiges Spiel für Fortuna, ne? Also huiuiui. Dann Penzberg gegen Stuttgart.
Stuttgart.
Das war eine schwere Entscheidung, ne? Ja, Stuttgart, genau. Ich auch. HSV Panthers gegen St. Pauli. Geiles Spiel. Das hätte ich mir übertragen gewünscht, auch unter anderem. Mhm. Aber erzähl mal.
Was? HSV gegen St. Pauli?
Ja.
HSV.
Okay, ich sag.
Hani St. Pauli. Komm, die sind so emotional. Das wird so ein richtig komisches Spiel und so. Und dann.
Ja, ich sag, wenn der HSV volle Kapelle hat, dann HSV. HSV Panthers. Gut, Daniel, das war's. Die Spieltage sind gemacht. Die beiden Spieltage. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, denn wir kommen der 150 immer näher. Aber ich freue mich jetzt erst auf das nächste Wochenende und auf die Woche, auf das, was im Futsal passiert. Ich wünsche dir und den Zuhörern da draußen eine schöne Woche noch und ein schönes Futsal-Wochenende. Bis nächste Woche. Was ist euch?
Jo, ciao.